Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Günaydın.
Ja, guten Abend.
Heute türkische Gast. Türkische Gast heute.
Der türkische Gast, der kann Türkisch sprechen.
Nee, der kann Türkisch sprechen. Der ist deutscher als wir beide zusammen, glaube ich. Ja, insofern, falsche Begrüßung. Aber egal. Kannst du ein bisschen türkisch hier nassen und so? Kannst du darauf antworten oder gar nicht?
Erstmal, hallo Hakan.
Hallo Hakan, ja.
Hallo Bewegtbild-Banausen. Liges.
Danke. Wie kannst du denn Hakan heißen und nicht mal auf wie geht's antworten können?
Doch, kann ich doch.
Ach, kannst du? Hast du ja? Kannst du Danke sagen? Und wo geht's zur Apotheke?
Schon. Nee, das war's schon.
Ach, da hört schon auf.
Aber auf der Arbeit ist es auch so, wenn ein Hakanabi gerufen wird, sag ich auch immer Effendim und dann, ja.
Ein bisschen geht. Ja, Hakan in der Haus von Wir quatschen über Filme.
Mhm. Ein, WQÜF.
WQÜF, richtig.
Ja. Genau, das sind wir.
Ein langer Kollaborateur von uns. Warst aber, glaube ich, schon im ersten Jahr bei uns, oder?
Ja. Mhm.
Insofern, ja. Begleitest du uns auch bis zum Jubiläum, was wir jetzt in einem halben Jahr hier bei uns machen. Insofern, ja.
Und das erste Mal in Lies neun vier Wänden.
Stimmt, ja.
Ach so, also ja, stimmt.
Also ich bin zwar ja nur digital bei euch, aber ihr wisst ja alle.
Also. Ja. Sieht jetzt ein bisschen anders aus hier.
Richtig, ja. Anderer Background.
Mhm.
Und ja, vielleicht hört man es am Sound ein bisschen, dass wir in neuen Räumlichkeiten aufgenommen haben seit ein paar Monaten. Du hast ja da auch, du musst ja auch ein, zwei Mal mehr mischen als
Ja, Video, aber das ist ja auch noch Work in Progress. Ja. Das soll sich auch noch verändern.
Richtig. Wir wollen hier noch Millionen reinstecken und hier so ein Bad Boys Studio einbauen.
Ja, bei den ganzen Supportern, die ihr habt, seid ihr doch wahrscheinlich langsam reich und könnt alle anderen Jobs liegen lassen.
Was du denn für ein Bild?
Reich sind wir. Damit, ja, auf dem Weg dahin.
Da müssten noch zwei Stellen auf jeden Fall dazukommen. Das wäre auf jeden Fall ganz cool.
Mhm.
Ja. Muss ja auch alles versteuert werden, der ganze Scheiß, darf man ja nicht vergessen, ja.
Ja, das stimmt allerdings, ja. Der Fiskus.
Alles, was reinkommt und ja, dementsprechend muss man das ja auch ansetzen, seitdem wir wegen der Supporterschaft auch eine GbR gegründet haben.
Mhm.
Muss das ja alles offiziell laufen, insofern bleibt ja noch weniger hängen.
Also toll, dass ihr viel zu Steuern zahlt, dann könnt ihr Deutschland wieder aus diesem Loch ziehen, ist doch super.
Ja, genau.
Mit unserem Podcast machen wir das.
Die Bewegtbild-Banausen retten Deutschland auf jeden Fall, das wird sein.
Ach, mega. Und ich kann einen Mini-Beitrag dazu leisten, vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne. Jeden Tag eine gute Tat. Wie geht's dir denn ansonsten? Was gibt's denn Neues bei WQÜF und deinem Partner Alessandro?
Ja, immer noch die große Liebe. Es ist so witzig, dass er mich andauernd disst und ich kann ihn immer nicht dissen, weil ich immer so denke, Alessandro ist so ein netter Kerl, ich kann ihn nicht dissen. Ein bisschen super selten, also kann ich gar nicht, aber er piekst immer gerne bei mir.
Dafür bist du ja bei uns jetzt.
Ja, genau.
Uns kannst du dissen, wir sind Arschlöcher.
Nein. Er war auch letztens bei mir, hat hier auch mal gepennt, ich habe bei ihm schon mal gepennt, jetzt hat er hier auch gepennt, waren auf dem David Duchovny-Konzert zusammen, was er mir zum Geburtstag geschenkt hat, das war ganz cool. Und haben uns David Duchovny angehört.
Okay. Ja, will man den singen hören oder was macht er da?
Ja, also er singt halt okay, aber zwei, drei Lieder sind auch ganz cool, aber es ist auch mehr so das Event so an sich gewesen. Wir sind auch ein paar Mal was trinken dann gewesen und ich war auch super lange nicht mehr auf dem Kiez. Also hier Hamburg, St. Pauli war das ja. Also Reeperbahn war ich auch irgendwie 10 Jahre nicht mehr. Und das war nochmal wieder witzig, weil das ja der Ort war, wo ich auch als junger Mensch andauernd feiern war. Und deswegen war das auch mal witzig, da auch nochmal wieder aufzustoßen.
Mhm.
Aufzustoßen? Ihr wisst, was ich meine.
Das auch wahrscheinlich.
Aufzuschlagen, darfst du wahrscheinlich.
Aufzuschlagen, danke. Genau.
So viel zum
Deutscher als wir und so weiter, ne?
Ja, gut, okay. Muss der Serbe erst korrigieren.
Mhm.
Ja, nicht schlecht. Und aber es sind ja öfter mal so, also das ist ja auch eine Möglichkeit, die Stars mal so live auf der Bühne zu sehen, wenn die so mit ihren Bands halt spielen. Weil Keanu Reeves hat ja auch eine Band und Russell Crowe und Johnny Depp hier mit diesen Vampires. Und die geben ja auch Konzerte hier in Berlin und dann pilgern halt irgendwelche Fans dahin, einfach nur um Johnny Depp zu sehen, ohne jetzt unabhängig davon, ob sie die Musik jetzt geil finden.
Auf jeden Fall. Deswegen würde ich es als Star gar nicht, obwohl doch, die können immer machen, was sie wollen. Die haben noch Bock drauf, vor Publikum zu spielen. Aber ja, natürlich 80% der Leute, die scheißen auf die Musik. Die wollen, geil, ich hab das erste Mal gesehen, fertig.
Wahrscheinlich, ja.
Ging uns auch so. Also es ging wirklich nicht so wirklich um die Musik.
Also ihr habt euch David Duchovny nicht seine Musik jetzt auf CD auf dem Weg zur Arbeit jetzt irgendwie reingezogen oder so. Das war jetzt einfach nur so ein bisschen der
Live. Da ich ja Amazon-Mitglied bin, kann ich mir sowieso alles in umsonst reinpfeifen. Mhm. Ist nur ganz witzig, weil bei Drew Coffey denkt man ja, wow, hier großer Star und so, ne? Aber der hat auf seinen Tickets dasselbe Bild, das er auf seinem Amazon-Bild hat, wo du denkst, so, hat er nur dieses eine Promo-Bild oder dass es überall das gleiche ist.
Dann ist er mein Bruder im Geiste. Ich habe auch, ich werde auch immer wieder nach Pressefotos gefragt und reiche immer noch die ein, wo ich irgendwie 18 war oder so, weil das ist das letzte Mal, dass ich irgendwelche Pressefotos gemacht habe und dann 20 Jahre gar nichts. Insofern, die sind auch nicht wirklich aktuell.
Wie die Bilder, die du mit der Geburtstagseinladung mitschickst, wo du irgendwie 20 bist.
Das ist ja was anderes. Das ist ja, dann auch, weil das ja eine Referenz ist an unseren letzten großen runden Geburtstag. Verstehst du?
Aha.
Weil wir ziehen Nora und ich ziehen noch die Geburtstage immer zusammen. Und da stand doch, wir sind 65 und jetzt sind wir halt irgendwie 90 und deswegen ist es der nächste Step.
Ach, das stand da drauf, dass ihr 65 seid. Ja, verstehe.
Das stand da drauf.
Habe ich nicht gesehen.
Hast du nicht gesehen auf dem Foto, dass da eine 65 war auf dem Button?
Ja, das hätte ja auch andere Gründe haben können.
Ach so?
Na klar.
Intelligenzquotient oder worauf wird es jetzt hinaus?
Wedding, Alter.
Ach so, Wedding, ja gut, okay, stimmt. Ja,
natürlich. Was denn sonst? Woran soll ich denn denken, wenn ich da eine 65 sehe?
Das trifft ja nur auf einen zu von uns. Also Nora hat ja mit Wedding nichts am Hut. Insofern ist übrigens ein Bezirk hier in Berlin.
Hatten wir uns gedacht. Also ich. Wir, genau.
Der Rest der Republik hebert sich, wovon wir reden.
Warum das heißt, wann hast du das letzte Mal Promobilder gemacht?
Vor 15 Jahren. Das ist, glaube ich, 15 Jahre. Ich habe dann teilweise
Warum machst du denn nicht mal neue, Alter?
Weil ich zu faul bin und weil ich da erstmal irgendwelche Leute organisieren muss und so. Keine Ahnung, ich bin einfach zu faul für sowas.
Ihr kennt das PayPal-Konto, bitte Spende an Guests für neue Promo-Fotos.
Ja, wo alle irgendwie Mixtapes rausgebracht haben oder irgendwie so Mix-CDs und die rausgebracht haben. Ich habe immer gesagt, ich bin zu faul, ich habe keine Lust, mich jetzt hier hinzustellen. Ich habe jetzt 5 Tage frei nach den 2 Tagen, die ich aufgelegt habe. Und
du hast nicht ein Mixtape rausgebracht?
Doch, ich habe damals eine Menge Mixtapes gemacht, aber das war die Zeit, wo ich halt noch nicht 3-mal die Woche aufgelegt habe. Als ich dann 3-mal die Woche aufgelegt habe, habe ich gesagt, so, ich habe jetzt frei 5 Tage. Ich mache jetzt hier nichts, was mit meiner Arbeit zu tun hat.
Die Work-Life-Balance von Guests.
Die Work-Life-Balance
muss ausgelegt. Wochenende, korrekt. 2 Tage Arbeit.
Okay. Korrekt, ja. Bin ich DJ geworden, eine scheiß 40-Stunden-Woche zu haben. Insofern, das, und so ist mit den Pressefotos. Ich bin einfach nicht hinterher bei sowas. Und,
aber wäre das nicht mal sinnvoll? Also,
ja, logisch wäre das sinnvoll. Ich brauche ja auch so ein Pressekit oder so. So ein ganz einfach. Ich habe ja nicht mal meine Webseite ist ja komplett überholt. Die ist ja seit 15 Jahren komplett runtergekommen.
Hast du noch eine MySpace-Seite, ne?
Da sind, glaube ich, noch Dates von vor 15 Jahren von Clubs, die es nicht mehr gibt, die da drauf sind. Das Gästebuch ist komplett abgeschaltet worden irgendwann. Keine Ahnung, vom Host so, weil da nichts, keine Ahnung.
Alter, ey, du wärst in unserer Branche so aufgeschmissen.
Aber es läuft halt auch so.
Ja, das ist
halt das Problem.
Das ist das Problem. Ja, genau. Dir geht's so gut eigentlich.
Geht so gut und ich denke mir immer so, ja, was denn? Ich leg doch jedes Wochenende auf, so, wo ist denn das Problem?
Mhm. Da können die auch denken, dass ich aussehe wie vor 30 Jahren.
Das ist mir egal. Weil wichtig ist, was aus den Boxen kommt.
Aber erkennen die dich denn, wenn du da reinkommst? Wenn du,
jetzt tu doch nicht so, als wäre ich 80, Alter.
Naja, aber also 15 Jahre her, also mit den Bildern, die sind doch nicht mehr repräsentativ.
Doch,
Alter.
Doch.
doch.
So ein paar angegraute Barthaare ist, das kann man schon verkraften. Mhm. Ansonsten.
Also in meiner Branche, wenn du da mit 5 Jahre alten Bildern ankommst, dann wirst du schon schief angeguckt.
Ja, Moment, aber in deiner Branche geht es ja auch wirklich darum, dass sie dich nach der Optik besetzen und dass sie ein aktuelles Foto von dir brauchen, um zu wissen, wo sie dich einsetzen können.
Na, schön wäre es natürlich, wenn das nicht nur so wäre. Also
ja,
es ist ja auch vermehrt, also die Optik ist jetzt nicht nur ausschlaggebend. Also sollte es halt so aussehen wie dein Bild, das hilft halt.
Naja, das ist es halt. Also wenn wenn die jetzt einen vierfachen Familienvater suchen und du hast dann ein Bild von vor 20 Jahren drin, ist es, glaube ich, nicht ganz so produktiv wie ein DJ, der jetzt, keine Ahnung, der jetzt vielleicht ein bisschen anders aussieht, aber trotzdem noch Skills hat und genauso auflegt wie damals. Also.
Wer weiß, ja. Da du keine Mixtapes regelmäßig rausbringst, kann man das auch nur vermuten.
Das war sowieso nicht meine. Das ist auch so ein Ding so. Wenn mich so bei Hochzeiten Leute fragen, hast du irgendeinen Mix oder so, oder kannst du uns da irgendwas zusammenstellen, da sage ich auch so, nein, Mann. Du kriegst keinen Mix so. Also ich habe einen Namen. Insofern, ich mach doch jetzt hier keinen Mix. Die müssen es kaufen. Also ich bin
Guess, the Star-DJ.
Ja, ich bin schon längst aus diesem Alter raus, wo ich mich halt irgendwie bewerben muss oder irgendwo anstrengen. Das muss schon was Krasses sein.
Wenn man deinen Pressefotos glaubt, ja wahrscheinlich nicht.
Ich habe so einen Zwischenmove gemacht, wenn die so Fotos von mir wollten. Es gab ja so hochauflösende Fotos, wenn die so Partyfotos geschossen haben beim Auflegen und so.
Ach so.
Also die kann man ja dann auch immer noch benutzen als insofern. Und das waren ja dann schon aktuellere. Dann habe ich die halt irgendwie eingeschickt.
Na gut.
Die halt super. Irgendwie auf beim Auflegen.
Wo jemand in einem dunklen Club mit Blitz irgendwie was geschossen hat.
Ja, aber ist jetzt nicht mit einem Handy oder so geschossen. Nee, so, weißt klar. Du, so ein Selfie, das, sondern ja, das geht schon.
Das sind ja wirklich keine Pressebilder.
Ja, aber die hat man dann auch benutzt für irgendwelche Fotos.
So, so.
Ja. Du bist da viel zu viel Perfektionist.
Ja, du bist da einfach zu pragmatisch unterwegs.
Ich bin zu pragmatisch und zu faul, zugegeben.
Das ist es wahrscheinlich, ja.
Ja, ja, das stimmt.
Gut.
Aber genug von mir. Wir haben hier einen Gast.
Wie findet ihr mich denn so?
Genau. Nicht über die Webseite. Hoffentlich.
Ja, okay.
Ist mir dann auch schon ein bisschen unangenehm, wenn die Leute dann, keine Ahnung, ich war neulich auf so, ich habe auf so einen 60. Geburtstag aufgelegt von so einem recht reichen Typen, der auch hier so ein Museum hat unter den Linden und so, also so eine Ausstellung. Und der hat dann natürlich auch die Website abgecheckt, wo ich dann denke, ja, das ist nicht, das kannst du nicht machen. Das ist nicht repräsentativ, das ist nicht gut. Und
hast du da noch so eine AOL-Adresse als E-Mail-Adresse hinterlegt?
Sozusagen, oder? Ja, da sind halt wirklich Fotos, wo ich halt irgendwie 20 war und so Fotos gemacht habe mit irgendwelchen Rappern oder mit Steven Seagal, die Harkat schon irgendwie alle recherchiert hat im Netz. Ja, da war ich halt Anfang 20 und so, und das ist halt schon ist ein Weilchen her.
Ja.
Aber egal.
Egal. Heute soll es um Filme gehen.
Und um Hakan.
Hakan. Und vielleicht um Serien, mal gucken.
Vielleicht um Serien, ja, genau, weil haben wir ja schon gesagt, wo die Reise hingeht. Vielleicht können wir nochmal erwähnen, als drittletzte Episode in diesem Monat, ihr habt noch den Januar Zeit, auf Patreon und Steady die Banausen zu supporten. Weil wir werden nicht mehr die vergangenen Episoden komplett anbieten für jenige, die das 10-Euro-Paket kaufen mit den Sonderepisoden, sondern das wird ein separates Paket werden ab Februar. Insofern habt ihr nur noch jetzt im Januar Zeit, auf sämtliche Episoden zuzugreifen. Alles, was danach kommt, an Supporterschaft. Die kriegen dann nur noch die aktuellen Episoden zu hören, die zukünftig erscheinen.
Ja, der Laden wird dicht gemacht.
Der Laden wird dicht gemacht. Wir haben jetzt wirklich 190 Episoden produziert. Das ist eine Menge Arbeit und insofern ist das eine Schweinerei, dass da einfach jeder daherkommt und auf alles zugreifen kann. Was ist das?
Eine Schweinerei, die im Januar noch klar geht, aber ab Februar genau. Müsst ihr halt was anderes machen.
Im Januar dürft ihr die Schweinerei noch mitnehmen. Ab Februar ist vorbei mit den Schweinereien.
Ja.
Gut. Schweinereien. I'm disturbed at how turned on I am by this. You're a sweet, sweet whore. Okay. Ja. Aber wir müssen aufpassen, Leute. Hakan, ja, Julias Besuch hat ihm nicht so gut getan. Der ist ja seitdem ist er sehr hellwach, was so politische Unkorrektheiten in Filmen angeht und Sachen, die heute nicht mehr zeitgemäß sind. Insofern, das ist.
Es geht so, ne? Ich meine, ich sage ja auch immer, wir haben jetzt zum Beispiel, kann ich ja jetzt schon mal kurz anteasen, jetzt kommt ja jetzt auch wenn unsere neue Folge rauskommt, da sprechen wir auch über Schweigender Lämmer. Mhm. Meine erste Frage war dann wieder: Mensch, Jodie Foster, das ist ja eher so eine Frau, die eher Frauen ja auch attraktiv finden. Findet ihr Jodie Foster attraktiv? Das war so meine erste Frage zu Das Schweigende Lämmer. Also bei mir geht es ja immer erstmal auch um die Optik bei Frauen. Also ich bin immer noch der Sexist, der ich immer war. Auch wenn Julia mich ein bisschen.
Ist das so, ja? Na, dein Sexismus blickt selten durch in letzter Zeit. Ich sehe da mehr so den erhobenen Zeigefinger.
Den Woken, ja, ich hab tatsächlich die Frage im Raum geworfen. Wir haben es mit meinem Bruder zusammen gemacht, der war mit dabei. Die Frage im Raum geworfen, ob Das Schweigende Lämmer ein bisschen transphob ist. Nicht der Film, sondern das Buch. Ich habe das Buch, das Hörbuch gerade auch gehört. Mhm. Deswegen wollte ich den Film auch unbedingt nochmal sehen, um nochmal den Vergleich zu haben. Mhm. Und da hat sich für mich nämlich die Frage aufgetan, ob die fanden, dass das Buch, auch wenn das von 1988 ist, entsprechend ein bisschen transphob ist, von der Art und Weise, wie da einiges
geschildert
wurde. Und sie sagten beide nein. Und, na, egal. Mhm. Hört es euch an.
Ja.
Okay, aber sag mal jetzt, Hakan ist plötzlich anständig geworden und hat mit Julia eine Folge gemacht. Warum werde ich mit solchen Sachen nicht gebrieft? Was ist da los?
Ach so, na, das hättest du schon im Laufe der Episode, hätte er dich schon das eine oder andere Mal korrigiert. Insofern hättest du das schon mitbekommen.
Ja, danke, lässt er mich hier auflaufen.
Der ist auf jeden Fall, also privat schickt er mir immer noch seine komischen Sexfotos und keine Ahnung, irgendwelche Funpics.
Okay.
Aber,
du kriegst Sexfotos von Hakan.
Ja, nicht Sexfotos von Hakan, sondern irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche, hier, heute ist hier Schnitzel Blowjob Day und so.
Ja,
aber in der Öffentlichkeit ist er auf jeden Fall der politisch korrekte Hakan jetzt geworden und achtet auch darauf, auf so eine Sachen. Und
ich schüttel gerade meinen Kopf.
Steigt auch in die Episode ein mit wollen wir mal erstmal den rosaroten Elefanten im Raum zur Seite schaffen. So hat es dann neulich eine Rezension ist dann neulich eingestiegen, wo ich dachte, okay, was ist das nicht der alte Haken, den ich kenne.
Vor allem, was ist das für eine Formulierung?
Ich weiß gar nicht, nein, er meint natürlich den Elefanten aus dem, innerhalb des Raumes, nicht in rosaroten.
Ach so. Du hast aber rosarot gesagt. In dem
hab ich rosarot gesagt?
Ja, du hast rosarot zusammen gesagt, weil das ging
das war um einen
homosexuellen rosanen Elefanten.
Das war da wieder der Türke in mir.
Der Türke in ihm.
Denkt rosarot.
Darauf kann das schieben. Ja, naja, guck
mal. Von wegen politisch korrekt, ich habe vor, lasst mich lügen, 2 Monaten, habe ich das erste Mal in meinem Leben, ich habe es nie gemacht und habe gedacht, dann mache ich das jetzt mal. Ich habe einfach meiner Frau mal einen Dickpick geschickt. Fand sie nicht gut. Ich habe sie irgendwann mal gefragt, so, hast du eigentlich schon mal einen Dickpick bekommen? Und sie so, nee, Gott sei Dank nicht. Und dann gedacht, komm, vielleicht.
Gott sei jetzt Dank gut. Nicht, sagt sie noch. Und dann denkt sich Hakan, ey, das ist eine geile Idee. Ich überrasche sie mal mit dem Dickpick von dir.
Fand sie nicht gut.
Sie so.
Doch nicht doppelklicken. Alter, guter Move, Hakan.
Okay. Voll das ist auch, ich habe mich immer gefragt, wer das macht, weil das ist kein schönes Organ, um es mal normal auszudrücken, wenn man das so auf dem Foto sieht. Und das
stimmt schickt. Absolut. Alter, deswegen, ich dachte mal, wenn ich sie, wem dann? Also.
Da gibt's ja auch Unterschiede.
Ja, natürlich gibt es Unterschiede, aber das ist so, keine Ahnung, also, ja gut, ich will nicht ins Detail gehen, aber.
Ich finde auch nicht, dass es ein ästhetisches Organ ist, was man irgendwie in die Kamera zerren muss oder vor die Kamera zerren muss.
Das ist eher etwas, was man anwenden sollte, das Organ, als es abzufotografieren, drücken wir es mal so aus.
Okay.
Ja, willkommen bei den Banausen.
Haben auch das wieder geklärt,
Zell. Ja, gut. Also ich entschuldige mich jetzt schon mal vorab, Hakan, falls ich dich mit der einen oder anderen Rezension getriggert.
Das ist vielen Dank, ja. Das ist sehr nett von dir.
Bei Guest dauert es noch einen Moment, bis er anständig wird.
Musst eingreifen, ja, es ist glaube ich schon Hopfen und Malz verloren. Ich gehöre zu denen, wo sie sagen, ja, die alten weißen Männer wieder. Mhm. Aber wie ist denn die Diskussion um Jodie Foster, wie ist das denn ausgegangen?
Na, hat er doch gesagt.
Das war super, das war super witzig, weil mein Bruder sagte so, ja, okay. Nicht mehr, aber auch nicht gut oder irgendwie sowas. Mhm. Keine Ahnung, irgendwie ganz schlecht. Aber er ist auch jung.
Ach, der hat dann auch noch drauf geantwortet. Ich dachte, das Ding endete mit der Frage und dann im anschließenden Vortrag. Er hat drauf geantwortet.
Ich glaube, Alessandro hat sich wieder so ein bisschen raus schlawenzelt, dass er nur kurz genickt hat. Mhm. Ich meine, natürlich ist Jodie Foster eine attraktive Frau, aber ich finde eher, dass Frauen meistens ja sagen, oh, was für eine Hübsche oder so.
Ja, ist ja alles Geschmackssache. Ja gut, hat es jetzt damit zu tun, dass sie eher so aufs weibliche Geschlecht steht, oder?
Das wusste man ja noch nicht. Es ist ja noch nicht so lange bekannt, dass dem ja so ist. Also das ist ja sehr lange.
Bei Jodie Foster?
Ja, die
hat das sogar oder?
Würde ich auch sagen.
Aber das war doch lange halt ein offenes Geheimnis.
Also nicht zu Zeiten von Schweigen der Lämmer, aber danach, klar. Aber ist ja auch Latte, okay.
Ja. Aber auch das ist ja, selbst wenn jemand lesbisch ist, kann es ja trotzdem eine attraktive Frau für jemanden sein, der heterosexuell ist.
Na logisch.
Das geht?
Ja.
Also, ja, unabhängig davon, ob lesbisch oder nicht lesbisch, hübsch fand ich die noch nie. Also mein Fall war sie nicht. Da gab es andere Semester. Also Jodie Foster hätte ich mir jetzt nicht in den Spind gehangen.
Na, es geht ja nicht um den Spind hängen, sondern wirklich, wo man sagt, es ist eine attraktive Frau. Es gibt ja auch Frauen, da sagt man, die ist attraktiv, aber nicht sexy. Und wiederum andere, wo man sagt, die ist total sexy, aber nicht so richtig attraktiv.
Ja, finde ich bei ihr nicht so. Also die hat so was Strenges, sowas.
Sexy ohne attraktiv geht nicht, in meinen Augen.
Findest du nicht?
Sexy ohne attraktiv.
Also wenn du von jemandem sagst, diese Person ist mördersexy, dann ist sie doch auf dich attraktiv, oder nicht?
Weiß ich nicht, ich fand Britney Spears ja früher natürlich immer sexy, aber so richtig, richtig.
Natürlich.
Natürlich.
Okay. Ja, fand ich weder noch. Also
schreibt es in die Kommentare, was ihr dazu meint.
Ja, bitte. Erklärt uns mal den Unterschied.
Unbedingt. Schreibt eure Lieblingsfrauen und Lieblingsmänner in die Kommentare. Mhm. Wir wollen ja natürlich auch von den Hörerinnen, wollen wir natürlich hören, wenn ihr von den Männern sexy findet.
Darf gerne auch alles sein, was sich diesem Geschlecht nicht zugehörig fühlt, wenn wir jetzt schon
das natürlich,
einen Mörder korrekt machen.
Ja, stimmt, das natürlich auch.
Okay, ja, bin ich ja mal gespannt, wie sich das bei Hakan äußert, dieser Mentalitätswechsel.
Ja, guck mal, man muss aufpassen.
Ich bin selbst gespannt, mal gucken, was jetzt hier kommt.
Guess muss ja mal anfangen hier.
Ja, dann fange ich mal an. Und ich habe es in der letzten Episode angekündigt, weil Lee kam hier mit White Bunch um die Ecke, einer der ganz großen Western und eins meiner Lieblingsfilme aller Zeiten. Und hat ihn jetzt endlich auch zum ersten Mal nachgeguckt. Und hat eine mich stolz machende Rezension hier vom Stapel gelassen. Das kann ich schon mal verraten. So. Und ich habe ja schon verraten, dass ich auf Ewigkeiten auch schon einen Film sehen wollte, der auf deinem Mist gewachsen ist, wo du mich so ein bisschen angekickt hast. Und den habe ich mir jetzt angeguckt. Weil nachdem der Herr, über den ich jetzt rede, Oscar nominiert wurde für sein Drehbuch für Die üblichen Verdächtigen, wollte er nämlich auch mal auf dem Regiestuhl Platz nehmen und hat dann auch das Geld zusammengekriegt, weil er ja durch den Oscar-Gewinn dann auch einen gewissen Status hatte. Mittlerweile ist es ja der Stammregisseur von Tom Cruise geworden, sowas, was seine Blockbuster und seine Filme angeht. Und das hier ist sein Regiedebüt, Christopher McQuarrie. Und der hat einen Film gedreht als Regiedebüt, den wir hier durchgenommen haben, als wir noch die Losthemenbesprechung hatten, über die besten Anfangsszenen in Filmen. Mhm. Und Lee hat diesen Film hier genannt als beste Anfangsszene. Und ich kannte den Film schon. Ich habe den irgendwie damals vor Ewigkeiten mal gesehen. Aber konnte mich an diese Anfangsszene nicht erinnern. Und das ist der Film The Way of the Gun. Oder wie er international heißt, ohne das The, einfach Way of the Gun. Aus dem Jahr 2000. Und ich habe gesehen, Hakan, du hast den nicht gelockt.
Ja, ich lock... Ich vergesse das immer wieder. Ich habe den gesehen, aber...
Du hast ihn gesehen, auf jeden Fall.
Ja, aber ich habe auch gerade voll das fette Déjà-vu, als hättet ihr den schon mal besprochen und als wäre ich sogar dabei gewesen.
Okay.
Also ganz ehrlich.
So geht's uns allen. Okay. Also der Film steigt ein, indem er unsere Hauptfiguren einführt. Das sind zwei Kleinkriminelle. Parker und Longbow, gespielt von Ryan Phillippe und Benicio del Toro. Diese beiden Namen übrigens einer von vielen Hints auf andere Filme. Das sind nämlich die bürgerlichen Namen von Butch Cassidy und Sundance Kid. So viel schon mal dazu. Und das sind auch die Rollennamen von diesen beiden Herren.
Ach.
Und es gibt sogar eine große Location, was ein finales Shootout in diesem Film angeht, das der gleiche Schauplatz ist wie bei Butch Cassidy und Sundance Kid.
Okay.
Also mehrfach zitiert hier. Und das ist so eine Disco, wir sehen eine Menge Trubel und da stehen halt eine Menge Leute an, es führt so eine Treppe hoch zum Eingang zu dieser Disco, da steht ein Security, die halt da rein wollen, es ist ein riesen Gedränge, daneben ist halt ein Parkplatz, da parken viele Autos und plötzlich geht so ein Autoalarm los bei einem von den Autos und es fängt an übel zu hupen und die Leute gucken rüber und diese beiden Herren, die ich gerade erwähnt habe, die Kleinkriminellen, lehnen halt an so einem Auto dran und unterhalten sich halt in Seelenruhe. Und dann fangen die Leute an zu schreien und sagen, die sollen da von dem Auto weg und da ist halt so ein Pärchen bei, denen gehört das Auto offensichtlich. Und die fangen an, richtig laut zu krakeln und richtig laut zu werden. Sagen so, get the fuck out of there und so hin und her und nimm deinen Arsch von unserem Auto. Und besonders laut ist sie. Und sie macht halt ihren Freund an und sagt so, do something, so von wegen so, ja, zeig's den mal. Und er so, ja, und er so, nimm mal meinen Arsch da runter, die bewegen sich, aber die reagieren überhaupt nicht auf die Leute, die da rüber schreien, sondern die unterhalten sich da ganz normal weiter. Und dann fängt er an, seine Jacke auszuziehen, geht raus aus dieser Schlange und dieses Pärchen tritt dann irgendwie, geht dann los, um unseren beiden Kandidaten da auf die Fresse zu hauen. Und die Olle ist übelst am Rumschreien. Also wirklich, beschimpft die beiden und sagt, ja, my boyfriend will fuck you up und so hin und her. Und what you gonna do now, you pussies und so hin und her. Und beleidigt die und schreit die übelst an. Und der eine von denen, gespielt von Ryan Phillippe, Parker steht dann auch vor diesem Auto, geht auf die beiden zu und du denkst jetzt, okay, es gibt jetzt eine übelste Schlägerei zwischen diesen beiden. Aber er ignoriert den Typen, schiebt den kurz zur Seite und haut dem Mädel halt voll auf die Fresse. Haut ihr halt voll ins Gesicht zwei, dreimal und sie kippt halt um, blutet komplett, schreit. Sarah Silverman übrigens in dieser kleinen Rolle, falls du dich daran nicht mehr erinnerst.
Gar nicht.
Nee, das wusste ich auch nicht mehr.
Und lustigerweise hat Ryan Phillippe sie in dieser Szene wirklich K.O. gehauen.
Ups.
Ach was.
Das heißt, der hat aus Versehen so weit ausgeholt, dass sie bewusstlos geworden ist. Und das Erste, was sie gesehen hat, ist dann ihnen Tränen aufgelöst, weil es ihm halt leid tut, weißt du, weil er sich nicht unter Kontrolle hatte und weil er sie wirklich getroffen hat. Also dieses vollgeblutete und so weiter ist natürlich fake.
Ja.
Aber hier die Blutergüsse im Gesicht und so, das waren tatsächlich ihre Blutergüsse von Ryan Phillippe, von seiner Faust.
Alter, okay, wie krass.
Also ist schon ganz witzig. Und ist eine sensationelle Öffnungsszene, wie ich finde.
Ja, oder?
Also ein Albtraum für Hakan natürlich, aber für mich, ich habe mich krank gelacht, das war mega. Und die Meute dort tritt dann natürlich dann diese beiden kleinen Kriminellen irgendwie komplett zusammen, weil die sich dann zusammenrotten und dann auf diese beiden losgehen und irgendwann wird das Ganze von der Polizei gesprengt. Das ist erstmal die Öffnungsszene, diese beiden. Also das die ganze Charakterstudie, die wir brauchen, mehr kriegen wir auch nicht. Wir wissen nicht, wo die herkommen. Mhm. Wir wissen nicht die Backgrounds von denen und so weiter und so fort. Das ist erstmal eine sensationelle Öffnungsszene. Und ich kann schon mal vorweggreifen, der restliche Film hält dem nicht stand, was diesen Opening angeht, weil der restliche Film ist eigentlich kommt nicht ran an diese sensationelle Opening-Szene, wo ich auch
weiß
dabei
halt auch kaum noch was.
Weiß auch kaum noch
vom
was
Rest des Films. Ja.
Ja gut, vielleicht kann ich das ein bisschen auffrischen. Die zwei Gangster brauchen nämlich Cash und ziehen dann weiter, um Samen zu spenden. Gehen dann in so eine Samenspendeklinik oder wie das immer heißt, sitzen da im Warteraum und bekommen dann so ein Gespräch mit, dass ein Millionär hier nämlich eine Leihmutter täglich herschickt. Die kriegt nämlich 1 Million dafür, dass sie sein Baby austrägt, weil er und seine junge Freundin können nämlich kein Baby austragen.
Und warum muss sie dann jeden Tag zur Samenbank?
Ärztliche Kontrolle, dies und das. Also es ist nicht nur eine Samenbank, sondern
ach so, okay.
Logischerweise machen die auch sowas. Mhm. Und das bekommen unsere Kriminellen mit und die bekommen auch mit, dass sie 1 Million dafür bekommt. Und deswegen wissen die, das ist ein reicher Herr, der dahinter steckt. Und dieser Millionär wird gespielt von Scott Wilson. Den kennen alle als Herschel aus Walking Dead, Spätkarriere gemacht. Aber hat auch, habe ich auch in anderen Filmen schon gesehen. In Cold Blood zum Beispiel ist ein Film kaltblütig.
Ja, Mann. Ja.
Wo er in jungen Jahren auch die Hauptrolle spielt, den haben wir im Lostopf. Das ist zum Beispiel auch ein sehr guter Film.
Ach, echt? Ja, siehst du, den wollte ich mal gucken.
Kannst du ja.
Ja, ja.
Und das schwangere Mädchen wird gespielt von Juliette Lewis. Die ist hier sozusagen die weibliche Hauptrolle. Auf Juliette Lewis, beziehungsweise vom Millionär engagiert, sind zwei Bodyguards. Der eine wird gespielt von Nicky Catt. Den kennt man auch aus Dazed and Confused, hat bei Sin City auch eine kleine Rolle. Und der andere ist Taye Diggs, wo ich mich frage, was macht der eigentlich heutzutage? Der hat ja auch so einen kleinen Hype und war ja ein sehr präsentes Gesicht zur Jahrhundertwende, aber so mittlerweile sehe ich den seltener. Ellie McBeal und so habe ich den, glaube ich, zum ersten Mal auch gesichtet.
Hast du mal recherchiert, was da?
Nee, habe ich nicht geguckt, was so aktuelle Credits angeht. Vielleicht ist er in irgendeiner Serie oder so, die ich nicht verfolge. Aber Taye Diggs spielt dann einen von den beiden. Und unsere beiden Gangster entführen dann kurzerhand diese Schwangere, um Lösegeld zu erpressen. Das ist die Story. Die beiden Bodyguards und zwei Cleaner, die dann engagiert werden von dem Millionär. Einer von denen gespielt von James Caan, auch ein Hochkaräter, also alles so alte Recken. Der andere gespielt von Jeffrey Lewis, den Vater von Juliette Lewis, den man auch kennt vom Gesicht. Mhm. Und die und die Bodyguards setzen sich dann praktisch auf die Spur, die beiden kleinen Gangster halt irgendwie zu stellen und das schwangere Mädchen zu sichern und beziehungsweise zurück nach Hause zu bringen. Weil was man dazu sagen müsste, ist, dass der eine von den Bodyguards sie in Sicherheit bringen wollte und sie in den Fahrstuhl geschickt hat und gesagt hat, geh oben ins Dachgeschoss und schließ dich da ein. Sie aber die Gunst der Stunde genutzt hat und Panik gekriegt hat und das Kind behalten wollte und deswegen halt rausgerannt ist und nicht nach oben in diesen Fahrstuhl gefahren ist. Und dann ist sie halt diesen beiden Gangstern in die Arme gefallen und so ist das ganze Dilemma eigentlich erst losgetreten worden. Mhm. Und das ist die Story von The Way of the Gun. Ziemlich dreckiges Setting. Eine Menge davon spielt in New Mexico. Das ist so die Gegend, da spielten ja damals sowieso viele Filme, Natural Born Killers und so. Dieses von wegen an der mexikanischen Grenze und so. Und das ist auch einer davon, den man darunter packen kann. Ich habe Wild Bunch erwähnt. Viele Kritiker und viele Leute, die diesen Film gesehen haben, vergleichen das tatsächlich mit Peckinpah, weil erstens haben wir zwei Anti-Helden im Vordergrund, die selber auf jeden Fall alles andere als eine reine Weste haben, weil du siehst, wenn die sich irgendwo freischießen, siehst du zum Beispiel auch, dass irgendwelche Zivilisten getroffen werden von einer Kugel und die halten halt auch nicht hinterm Berg da irgendwelche Zivilisten dazu bedrohen oder auf Kollateralschäden scheißen die auch. Die haben halt keinen Background, die wurden nicht irgendwie sympathisch eingeführt. Die haben jetzt nicht irgendwie ein moralisches Dilemma, was wir verfolgen. Insofern sind wir Zuschauer erstmal, hat man uns in die Ecke gestellt, dass wir erstmal zwei Arschlöchern folgen durch den Film. Ist schon ganz interessant. Mhm. Und auch die Gewaltausbrüche, die Shootouts, es wird blutig in manchen Momenten. Der Film ist immer noch ab 18 freigegeben. Es gibt eine Folterszene, wo einer halt an Stacheldraht an den Händen halt irgendwie fixiert wird und an den Füßen und dann irgendwie so in die Breite gezogen wird.
Oh, schön.
Und das sind alles so Momente, die gehen gut ab. Aber, das
ist ein interessanter Vergleich, vor allem jetzt, wo wir den gerade hatten.
Ja, ja, total. Und gerade auch diese Shootouts und so in so einem Bordell, weißt du, was so an so ein Western-Szenario angeht. Mhm. Also es erinnert schon ein bisschen an Peckinpah, kann man nicht anders sagen. Es gibt am Ende dann auch ein, wenn es dann um diese Entbindung dieses Babys geht, gibt halt wirklich eine Kaiserschnitt-Szene, wo sie halt irgendwie das Baby per Kaiserschnitt zur Welt gebracht wird von einem Arzt, während halt um sie rum halt eine Riesenschießerei stattfindet.
Ah, ja, okay, ich erinnere mich.
Das ist schon ein Moment, den man sich merken könnte. Mhm. Aber irgendwie ist der auch nicht so richtig besonders. Mhm. Also der schafft es nicht, über 2 Stunden dich da komplett zu fesseln. der hat seine Momente, der hat ein paar gute Shootouts, der hat ein paar gute Action-Szenen, der hat ein sehr gutes Leitthema, was mit so Kastagnetten sehr markant irgendwie durch den Film führt. Auch hier habe ich dann recherchiert, dass das geklaut worden ist aus dem Film Die gefürchteten Vier, dieser Western von 66. Und auch hier hat er sich bedient. Insofern hat Christopher McQuarrie einfach mal so ein bisschen die Filmgeschichte, in der Filmgeschichte gewildert und hat da so ein bisschen genommen, was er geil findet. Aber man muss ihm lassen, der hat halt nicht diese zwei kleinen Ganoven, was ja damals so voll in war nach Tarantino und Guy Ritchie und Co. und hat die so cool stilisiert. Also die sind halt relativ straight. Benicio del Toro hat zwar einen gewissen Charme, der geht halt in so Diner und macht halt irgendwie so diese Marshmallows auf und steckt die sich in den Mund, ohne zu zahlen. Und die Kassierin, so eine Teenagerin, guckt ihn halt an und er bläst halt diesen Marshmallow so aus dem Mund raus, weißt du, hin und her und guckt sie so an und zwinkert sie so an. Also er ist schon sehr charmant in diesem Moment und sie lacht halt so in dem Moment, weißt du, und kann halt nicht, kassiert ihn halt nicht ab so, weil sie sagt halt so, okay, scheiß drauf so, mach dein Ding. Also die sind schon beide irgendwie sehr charmant. Ryan Phillippe musste sich wirklich den Arsch aufreißen, um die Rolle zu kriegen, weil der war ja damals, der hatte ja damals den Ruf von wegen eiskalte Engel, ja, und weißt du, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, so der Sunny Boy. Und der wollte aber als Schauspieler ernst genommen werden und hat halt gesagt, der will nicht fixiert werden auf diesen Rollen. Und hat halt Christopher McQuarrie therapiert und meinte zu ihm, ich bin halt Schauspieler und bin halt nicht irgendwie so ein Posterboy und so. Und deswegen will ich unbedingt diesen Film mitspielen und spielt halt diesen Anti-Helden, diesen Ganoven, der eigentlich viel Dreck am Stecken hat. Und irgendwann hat sich Christopher McQuarrie dann beknien lassen und hat gesagt, okay, wir versuchen es mal mit dir. Und hat ihm dann die Chance gegeben. Wobei der Toro war ja relativ früh gesetzt, weil die Connections gab es ja schon seit die üblichen Verdächtigen, wo er das Drehbuch geschrieben hat und die ganzen Leute. Und das ist The Way of the Gun.
Cool.
Ja, das ist der Film. Also ist nicht richtig schlecht, ist aber auch nicht so richtig geil. Ist, wie gesagt, die Öffnungsszene ist sensationell. Was dann 2 Stunden folgt, ist cool. Aber ist auch keiner von den ganz Großen jetzt. Ist auch ein ziemlich vergessener Film, den nicht viele gesehen haben. Oder der jetzt wahrscheinlich auch nicht irgendjemand, der sich den anguckt, jetzt komplett umhaut.
Das war ein Videothekenfilm. Ne? Ich habe ihn damals in der Videothek noch gesehen, weiß ich. Also ich habe eben geguckt, ich habe den auch auf IMDb halt gelockt, beziehungsweise bewertet. Und ich weiß noch, dass das meine VHS-Zeiten waren. Und da habe ich mir halt alles so reingezogen, was in die Richtung ging.
Der hat auch in Videotheken tatsächlich das meiste Geld gemacht, weil der hat ein Budget von 8,5 Millionen gehabt, was McQuarrie erstmal zusammenkratzen musste, weil er gesagt hat, er dreht jetzt einen Film und so hin und her. Aber trotz seines Oscars hat man ihm als Regisseur halt noch nicht irgendwie groß sich beweisen lassen und deswegen hat das eine ganze Weile gedauert, dass er das Geld zusammengekriegt hat. Hat dann 13,2 Millionen eingespielt, was auch nicht die Welt ist, aber hat wohl in den Videotheken so auf Video hat er ganz gut funktioniert. Also da hat er dann so einen kleinen Kultstatus dann so um sich geschafft.
Ich habe den auch aus der Videothek gehabt damals.
Bei dir war es auch aus der damaligen Zeit. Ja, ich denke bei mir dann auch. Kann ich mir vorstellen.
Ah, wie geil, ne? Also wie weit er es gebracht hat, wenn du überlegst jetzt, was er mittlerweile für Blockbuster inszeniert.
Ja, das ist krass.
Schon geil.
Der war ja auch eine ganze Zeit lang tätig, auch für, also er ist ja mit Bryan Singer aufgewachsen. Die beiden sind ja Freunde so seit klein auf.
Ach.
Und okay. Bryan Singer hat ihn immer eingespannt, um so Drehbücher zu fixen, um Dialoge zu verbessern und so. Und so hat er so seinen Fuß bei vielen Regisseuren drin gehabt, weil zum Beispiel für X-Men, Bryan Singer selbst, das ist jetzt naheliegend, aber bestimmte andere große Regisseure haben ihn auch rangezogen, um am Drehbuch ein bisschen rumzufixen. Und Tom Cruise war zum Beispiel einer davon, der ihn geholt hat für Operation Valkyrie. Dass er da ein paar Dialoge korrigiert. Und da haben die sich kennengelernt und da hat er gesagt, okay, das ist ein cooles Match, das ist ein richtig fähiger Mann. Und dann fing er irgendwann auch an, seine Filme zu inszenieren. Jack Reacher und Mission Impossible und Co. Und seitdem sind die beiden so ein Tag-Team. Ja, das ist die Karriere von Christopher McQuarrie, der kann sich, glaube ich, nicht beklagen. Der hat ganz gute Paychecks.
Ja, das hilft natürlich, wenn sich ein Star von der Größe von Tom Cruise oder vom Status von Tom Cruise für dich einsetzt.
Auf alle Fälle. Das kann nicht schaden. Ja, viel mehr habe ich nicht zu Way of the Gun. Ist ein cooler, kleiner, dreckiger Reißer, aber jetzt auch kein Riesenhighlight. So viel dazu. Aber die Öffnungsszene, da bin ich bei Lee, die hätte ich wahrscheinlich auch genannt. Wenn ich jetzt nochmal irgendwie dieses Thema der besten Filmeröffnung hätte, weil die ist wirklich sensationell, wie er da Sarah Silverman auf die Fresse haut, die ganze Zeit rumkrakeelt und sagt so, ja, do something und ihren Freund da die ganze Zeit vorschicken will und er will natürlich auch einen harten machen. Und dann blutet sie so komplett irgendwie so ihr weißes Shirt voll.
Ja, aber das habe ich auch
und noch. Er sagt dann noch zu ihr, sie so, look at me. Und er sagt so, ja, du sahst nie hübscher aus als jetzt. Und sagt er zu ihr. Ich denke so, okay, das ist, glaube ich, das Falscheste, was du als Freund.
Aber war das nicht so, dass er eigentlich keinen Bock hat, weil er schon auch sieht, okay, das sind zwei harte Jungs und so, also er will ja nicht sofort.
Er ist ein bisschen zwiegespalten. Er will nicht sofort, aber irgendwann zieht er dann die Jacke aus und sagt dann so, okay.
Ja, aber sie drängt ihn doch voll dahin.
Ja, ja, na klar, sie ist ja die treibende Kraft dafür, ja. Und sie krakeelt halt neben ihm, während er hinläuft und die ganze Zeit so, ja, he will fuck you up und so hin und her. Und dann steht sie vor Ryan Phillippe und steht vor den beiden, die immer noch am Auto lehnen und beleidigt die halt aufs Übelste und sagt so, ja, he's gonna fuck you, he's fuck you like a little boy und keine Ahnung, was sie da sagt. Also richtig, richtig beschissene Sachen. Und Ryan Phillippe schiebt ihn halt so weg, weißt du, und haut ihr voll auf die Fresse. Das ist so geil. Also wirklich, wirklich ein geiler Einstieg. Ja, der Rest des Films ist dann, wird dann nicht mehr so lustig.
Okay.
Aber es ist ganz nett.
Ja,
ist Equilibrium der bessere Film mit Taye Diggs, oder?
Welcher?
Den Equilibrium? Ist das der bessere Film
mit Taye Diggs? Nee, den mag ich auch nicht.
Ich möchte beide gar nicht, ne?
Nee.
Alter Schwede.
Christian Bale war das auch noch.
Was war denn nochmal Equilibrium?
Das war der Sci-Fi-Film.
Den hast du mal gebracht, als ich da war.
Ach so,
das ist der, wo Christian Bale keine Emotionen hat und Gun Katana und so, hier Matrix, Fahrwasser.
Naja, okay. Nee, der war nicht so doll. Aber ich habe jetzt mal geguckt, was Taye Diggs dann so gemacht hat.
Dreht er noch?
Ja, ja. Also der hat sehr viel Serie gemacht. Ne? Der war ja ewig im Private Practice irgendwie.
Okay.
5 oder 6 Jahre. Und jetzt auch in den letzten Jahren, also er hat immer viel und lange Serie gemacht, war bei Empire eine Weile mit drin und jetzt letzten 5 Jahre halt All American.
Ah, okay. Ja, siehst du, das bekomme ich natürlich nicht mit, weil das alles Serie sind, die komplett an mir vorbeigehen.
Ja.
Dachte ich mir.
Naja, doch, aber, der ist schon busy, 71 Credits.
Vor 20 Jahren war der noch in vielen Sachen drin, die ich auch geguckt habe.
Mhm.
So, Way of the Gun, Punkte. IMDb 6,6, Metascore 49,
uff.
Letterboxd 3,2.
Mhm. Hakan muss anfangen.
Weißt ja noch, wie es geht, wa? 1 bis 10, halbe Punkte, Hakan.
Ach so, ah, dankeschön.
Ja, warte mal, Hakan, ganz kurz, du hast vorhin gesagt, du hast den auf IMDb bewertet. Was hast du den denn gegeben?
Ich habe dem eine 6 gegeben.
Okay.
Aber ich kann mich auch super wenig erinnern. Vielleicht wäre es heute sogar anders.
Entweder vielleicht.
Höher, niedriger, ich weiß es nicht.
Vielleicht.
Also.
Vielleicht.
Hakan, hau was raus, ein Tipp.
5,5, sag ich. Guess.
Nee, also.
Muss höher?
Nee, der muss höher sein, ja. Ich schwank noch stark zwischen 6,5 oder vielleicht sogar 7. Ich sag 7. Bin ja der Optimist hier.
Ich habe auch geschwankt. Genau zwischen diesen beiden Zahlen, die Lee gerade genannt hat. Und habe mich dann aber für die 6,5 entschieden.
Siehst du? Deswegen ist er der Pessimist.
Hier ist nicht der altersmilde Guest zum Vorschein gekommen. Hier ist dann doch, ich dachte, naja, der ist zu schwach für eine 7.
Boah, schon ein Minuspunkt hier.
6,5.
Okay.
So, Hakan.
Gucken wir mal, was Hakan dabei hat.
Wir sind gespannt.
Ja. Ich habe einen Film mitgebracht, den ich schon, also das ist einer der Filme, die ich am häufigsten gesehen habe.
Oh.
Den habe ich auch jetzt letztes Jahr gesehen, weil auch 20-jähriger Geburtstag war. So ein Film, den wir immer zur Weihnachtszeit gucken, hatten wir aber ein paar Jahre nicht gesehen, weil wir dann immer The Holiday gesehen haben, der echt nicht so geil ist. Wir reden über tatsächlich Liebe, oder ich rede über tatsächlich Liebe, Love Actually. Von Richard Curtis aus dem Jahre 2003.
Wow.
Okay. Großes Ding.
Ja. Ist ein Episodenfilm oder ein Ensemblefilm. Und die Episoden, die fädeln sich dann fast komplett auch immer aneinander. Wir haben verschiedene Protagonisten, wir verschiedene Stories. Deswegen habe ich mir, ich musste mir jetzt mal die Storylines aufschreiben, damit ich das überhaupt chronologisch, weil es ist, wie gesagt, es ist so, dass die Episoden sich ja natürlich immer abwechseln und eben nicht chronologisch am Stück sind, sondern dass immer wieder hin und her gesprungen wird. Wir fangen an am Flughafen von Heathrow und da haben wir erstmal das Voice-Over von Hugh Grant, der was über Liebe erzählt, und dann haben wir echte Passagiere, die sich begrüßen und er dann etwas über Liebe erzählt. Da wird auch der 11. September erwähnt, dass dort die letzten Nachrichten, die von Angehörigen geschickt wurden, dass es nur um Liebe ging und irgendwie nicht um Hass oder irgendwas. Und dann halt das Thema dann Love is all around. Und dann denkst du erstmal, okay, was erwartet dich? Relativ emotional, aber auch eher ein bisschen, sagen wir mal, auf die Love-Ebene und dann kriegst du auf einmal Billy Mack, gespielt von Bill Nighy, der Love is all around singt, aber fuck, nein, also Christmas is all around singt, kriegt das aber von Take zu Take nicht geschissen. Irgendwann kriegt das dann hin. Und da merkst du, okay, wir haben jetzt hier nicht den kompletten, die komplette Liebeschnulze hier vor uns, sondern es wird auch ein bisschen witzig und auch ein bisschen, ja, kein typischer Frauenfilm, wie man ihn kennt und als Frauenfilm bezeichnet, so viel wieder zum typisch politisch korrekten Ackern, sondern auch etwas, was sich ein Mann auch gut angucken kann. Wir haben im Cast Hugh Grant, wir haben Liam Neeson, wir haben Laurel Linney, Bill Nighy, wir haben Alan Rickman. Ich kann die alle gar nicht aufzählen, sondern ich muss das alles jetzt währenddessen noch machen, weil wir hier so viele Darsteller haben.
Heike Makatsch aus Deutschland, wenn ich mich recht erinnere.
Richtig, das Witzige ist, dass sie auf dem deutschen Cover mit drauf ist. Mhm. Und überall anders ist es dann halt, die Natalie spielt in dem Hugh Grant Setting. Die ist dann halt im Deutschen durch Heike Makatsch ersetzt worden, weil das natürlich dann für Deutschland irgendwie ganz cool war, dass man dann halt die deutsche Schauspielerin dann natürlich dann mit aufs Poster packt. Wir haben den Premierminister, die Story um den Premierminister, gespielt von Hugh Grant, der frisch sein Amt als Premierminister antritt und sich dann halt in eine Mitarbeiterin verliebt. Dann haben wir den Autor, der sich in seine portugiesische Haushälterin verliebt, nachdem sein Bruder, seine Freundin ihn mit seinem Bruder beschissen hat und er dann nach Südfrankreich geht, um dort ein neues Buch zu schreiben. Gespielt von Colin Firth, dieser Autor, dieser Besagte. Dann haben wir eine Story um Alan Rickman, Emma Thompson, die ich eben noch nicht erwähnt hatte, und Heike Makatsch, wo es darum geht, dass ein verheirateter Mann vielleicht oder vielleicht auch nicht eine Affäre mit seiner Sekretärin eingehen will oder wird. Dann haben wir eine Story um Liam Neeson, der gerade seine Frau verloren hat. Ja, ein paar Jahre später hat er tatsächlich seine Frau verloren. Das ist ja dann, da hat das dann ihm in der Realität mal eingeholt und hat dort einen Stiefsohn, der, mit dem er dann klarkommen muss, als Stiefvater und alleinerziehender Stiefvater. Dieser Junge verliebt sich dann aber auch in ein Mädchen. Das ist dann auch handlungsrelevant. Dann, wie schon erwähnt, Billy Mack, Bill Nighy, der den Weihnachtshit machen möchte. Dann haben wir Keira Knightley, Chiwetel Ejiofor, ihr wisst, wen ich meine. Ejiofor. Könnt ihr ihn richtiger aussprechen als ich?
Ejiofor.
Von 12 Years a Slave. Und vom Anwin Lincoln, der Mark spielt, wo es dann auch darum geht, dass die beiden heiraten, sie denken, Andrew Lincoln mag die neue Frau nicht, aber in Wahrheit hat er sich in sie verliebt. Und dann kommt die creepigste Szene des Films im Endeffekt.
Mit den Schildern?
Dann haben,
Mit den Schildern? Meinst du jetzt mit der creepigsten Szene?
Aber ich finde,
gleichzeitig eine der bekanntesten aus dem Film, oder?
Es gibt einige, da komme ich gleich drauf, welche, sagen wir mal, bekannten Szenen es gibt, die auch Menschen kennen, die den Film nicht gesehen haben. Mhm. Aber so, das ist ja schon so ein bisschen echt Stalker-mäßig, ne, wie das da so läuft. Und von wegen ist es die Frau von seinem besten Freund. Also es ist schon also ich finde es nicht romantisch. Das ist total abgefuckt, was da abgeht. Und also in meinen Augen gar nicht romantisch.
Gibt es wahrscheinlich ein paar Frauen, die dir da widersprechen würden?
Schreibt sie in die Kommentare, bitte.
Findet sie es denn romantisch in dem Moment?
Ja, sie rennt ja noch mal raus und gibt ihm sogar noch einen Kuss.
Also würdest du sagen, hier so...
You're a sweet, sweet whore.
Würdest du sie so bezeichnen, ja?
Ja, schwieriges Thema, weil Keira Knightley war zu dem Zeitpunkt 18. Die waren, ihre beiden Love Interests waren 13 und 15 Jahre älter als sie. Und der kleine Junge, der ja auch bei Game of Thrones nachher war, das war ja Thomas Brody Sangster, der war 5 Jahre jünger als sie. Das heißt, der kleine Junge in dem Film war deutlich dichter an Keira Knightley dran als ihre beiden Love Interests.
Okay.
dann haben wir Laura Linney und Rodrigo Santoro aus 300 zum Beispiel oder auch ein paar Folgen Lost, wo es dann auch darum geht, kriegen sie sich nicht. Und wir haben einen hässlichen Engländer, der sich Colin Friskel nennt, der sagt, die ganzen englischen Mädels, die haben keinen Bock auf mich, ich gehe nach Amerika. Und dann hat er Ist ein Dreier? Ich glaube ja. Also es ist auf jeden Fall lernt er da ganz hübsche Mädels kennen. Das ist eine sehr absurde Storyline. Wir haben da Alicia Cuthbert, wir haben January Jones, wir haben Denise Richards, Shan Elizabeth und die aus Banshee, ich vergesse ihren Namen immer, die dort dann in diesem Handlungsstrang mit dabei sind. Und wir haben Martin Freeman als Lichtdouble in einer kleinen Storyline, wo es darum geht, dass er und eine andere Frau halt Lichtdouble sind in einem Film und dort dann irgendwelche Trockenübungen machen, damit das Licht richtig gesetzt werden kann und sich da dann auch finden und verlieben.
Aber das sind alles Stories.
Ja, ist Wahnsinn. Deswegen, ich habe ja gesagt, wir haben den über die Jahre sehr, sehr oft gesehen und ich habe den auch, bevor ich mit Rieke zusammen war, auch schon mal mit meiner Freundin davor gesehen. Und jedes Mal, bei jeder Sichtung, ist für mich ein neuer Star geboren. Dann gab es auf einmal, dann war dann irgendwann 12 Years a Slave drauf. Ich dachte, oh, jetzt kenne ich den ja auch. Jetzt war der woanders nochmal groß. Mhm. Keira Knightley hat lustigerweise zeitgleich Fluch der Karibik gedreht. Es war im selben Jahr, der erste Fluch der Karibik. Und Laura Linney hat parallel Mystic River gedreht. Die ist da immer wieder hin und her geflogen zu den Dreharbeiten parallel zu Mystic River und eben tatsächlich Liebe. Und ja, gefühlt war es wirklich so, dass jedes Jahr noch ein neuer Schauspieler dazu kam, wo ich dachte, hey, das ist jetzt ein Star.
Und ich weiß schon, genau, was rauskam, du meinst, weil bei mir ist es Ewigkeiten her, dass ich den gesehen habe und irgendeiner hat dann dieses Bild gepostet, wo er halt dieses Schild hochhält hier, Andrew Lincoln.
Ach, und dann kanntest du ihn erst durch
Walking Dead. Ich so, Alter, was? Das ist hier, das Rick ist Rick Grimes aus Walking Dead? Ist das, der vor der Tür steht und so? Und hab das natürlich damals überhaupt nicht, wie gesagt, hab nicht, als ich Walking Dead gesehen habe, gedacht, okay, das ist der Typ, der bei tatsächlich Liebe mitspielt, sondern hab dann irgendwann durch das Bild, habe ich dann rekapituliert und dachte so, krass, wie krass, das, der war das.
Witzig, ne? Ja. Und vor allem bei mir ist es so lustig, ich habe ja gedacht, jetzt kenne ich sie ja alle, ich würde dieses Jahr gar keinen Aha-Moment mehr haben, oder letztes Jahr. Hatte ich jetzt aber doch, weil der Typ, der den Manager spielt von Bill Nighy, das ist Baldy Man. Und ich wusste gar nicht, dass Baldy Man noch irgendwas anderes. Kennt ihr Baldy Man, der Typ mit der Glatze, der sich so seine drei Haare noch rübergeklickt hat?
Nee.
Das war so auch so ein britisches Ding. Ich glaube, der hat noch nie geredet, der hat immer nur so, das war auch so eine Sketch-Nummer.
Ja, okay.
Also so ein bisschen Benny Hill Show mäßig. Mhm. Und das ist er nämlich. Und dann sage ich, okay, jedes Jahr wird ein neuer Schauspieler irgendwie bekannter durch diesen, den ich durch diesen Film kannte. Mhm. Sehr strange, sehr strange. Ja, wie gesagt, also das gibt ein paar Klischeegeschichten. Es gibt ein paar Sachen, die witzig sind. Es gibt ein paar Sachen, die traurig sind. Es gibt Sachen, die positiv enden. Es gibt Sachen, die negativ enden. Es gibt Dinge, wo so ein kleiner Hoffnungsschimmer noch ist. Und das finde ich so cool an dem Film, das ist halt ja die Mischung, wie es macht. Und wen ich ja zu der Zeit eigentlich gar nicht mochte, also in seinen Rollen war ja Hugh Grant, den ich ja mittlerweile liebe. Also ich finde den alten Hugh Grant so mega geil durch seine ganzen Guy Ritchie-Dinger, Dungeons and Dragons, seine ganzen, sagen wir mal, jetzt Rollen, finde ich mega cool. Deswegen war es auch das erste Mal, dass ich den Film mit einem Hugh Grant gesehen habe, den ich richtig geil finde. Und ja, hab ihn jetzt auch seine jungen Haftigkeit damals in Anführungsstrichen verziehen und fand ihn jetzt in dem Film auch relativ cool. Kommen wir zu den memorable Scenes. Die Szenen, die wirklich, ja, also müsst ihr jetzt sagen, ob ihr wisst, welche Szenen ich meine, wenn ich das sage, weil ich denke, das sind Szenen, die wirklich jeder kennt. Einmal, da ist eine Beerdigung, dann wird All You Need Is Love gespielt und auch in der Kirche kommen dann Musiker mit Instrumenten und spielen All You Need Is Love in der Kerle. Nicht Beerdigung, um Gottes Willen. In der Kirchenszene meine ich.
Ah, okay.
In der,
gut.
Ja. In der Hochzeitsszene.
Ja, ich wollte gerade sagen, war das nicht eine Hochzeit?
Genau. Die Beerdigung war nämlich das Original, weil Richard Curtis war bei der Beerdigung von Jim Henson und da haben die es gemacht. Da haben sie alle ihre Muppet-Figur mitgebracht und dann haben die ein Lied gesungen mit ihren Muppets. Okay, und da hat er das zum Vorhin adaptiert.
Mhm. Ach, okay, geil.
Aber in die Szene könnt ihr euch auch plastisch noch erinnern, oder?
Ja.
Dann natürlich die Rede von Hugh Grant, wo er gegen Billy Bob Thornton, der den US-Präsidenten spielt, weil er dann so ein bisschen da mit seinem Love Interest rumgeschäkert hat, dass er sagt, ja, hier, England ist eine große Nation, wir müssen uns das von euch nicht gefallen lassen, tralalala. Und dann alle jubeln alle und sagen, ja, wir als kleines Land haben es den Amis gezeigt, wo er dann auch sagt, das ist die Heimat von Sean Connery, David William Shakespeare, David Beckhams rechten Fuß, David Beckhams linken Fuß.
Wir machen Brexit.
später. Natürlich sein Tanz, also Hugh Grants Tanz, den er macht. Ne? Das ist ja auch exotisch, oh Gott, ikonisch. Dann haben wir Andrew Lincolns Texttafeln, was du schon erwähnt hattest, Guess, kennt man im Endeffekt auch. Ja, und das sind, glaube ich, die Dinge, die man so von Tatsächlich Liebe erkennt.
Also ich hätte dann eine Szene, die bei mir haften geblieben ist, die sehr ans Herz ging, die hast du nicht genannt.
Erzähl.
Das war die Seeszene mit Colin Firth und seiner Storyline mit dem Wasser.
Wo sie das Buch quasi retten wollen, meinst du?
Ganz genau, weil ich das irgendwie sehr niedlich fand, weil er diesen spießigen Engländer spielt und so weiter und diese Kombination aus den beiden und ja, die habe ich noch sehr markant.
Ja, es war auch so witzig, weil er sagte, ja, brauchst es gar nicht retten, das Buch ist eh scheiße und sie dann, oh, ich hoffe, das Buch ist nicht scheiße, weil die sehr, ja, diese Sprachbarrieren haben. Mhm. Genau, es gab eine quasi Fortsetzung 2017 beim Red Nose Day, wo sie noch alle lebenden Darsteller, Alan Rickman ist da ja leider schon verstorben, nochmal zusammengebracht haben und dann so ein viertelstündigen Sketches nochmal gemacht haben, wo sie dann halt einfach nochmal ein bisschen was, so ein Reprise von Tatsächlich Liebe durchgeführt haben. Was ich heute das erste Mal gesehen habe, ich kann es auch gar nicht richtig glauben, sie ist aber in den Credits. Angeblich ist Jeanne Moreau als Dame, die in ein Taxi steigt, mit dabei.
Okay.
Ich weiß nicht, vielleicht ist sie wirklich gerade einfach nur am Flughafen gewesen und abgefilmt worden. Also ich habe da sonst nie was drüber gehört. Hab sie in den Credits gesehen, hab da nochmal recherchiert und es soll so sein, dass man Jeanne Moreau kurz in einer Flughafenszene sehen soll, wie sie in ein Taxi steigt.
Okay.
Ja, crazy, total.
Aber sag mal, ich bin ja schon jetzt ziemlich verwirrt durch das, was du gesagt hast, weil als du so den Inhalt beschrieben hast, klang das wirklich nicht so, als würdest du das gerne jedes Jahr gucken. Und ich meine, wie oft hast du den jetzt gesehen?
Mindestens 10-mal.
Ja, siehst du. Und dann, das kollidiert bei mir halt, weil ich mir denke, wenn man das so scheiße findet, warum guckt man dann 10-mal so einen Film?
Das ist so traditionsmäßig, aber scheiße findest du ihn ja nicht, oder?
Nein. Ich hab ja vorhin auch ein bisschen Positives gesagt. Also ich habe gesagt, ja, es gibt ein paar Szenen, die ich jetzt nicht so richtig finde, aber ich finde, der Film bringt alles mit. Also der hat alles. Der traurige Momente, der lustige Momente, der hat romantische Momente, der ist teilweise sarkastisch. Für mich ist da alles dabei. Also ich habe den immer mal wieder rauf und runter geratet, aber das war schon im höheren Bereich, dass ich den bewertet habe. Mhm. The Holiday, den ich jetzt relativ häufig sehen muss. Liebe braucht keine Ferien, die tolle Übersetzung.
Ach, das ist mit Cameron Diaz das Ding, oder?
Ja, genau.
Okay. Jude Law und so, ne?
Da finde ich am coolsten dran, dass Jack Black halt dabei ist. Und ansonsten...
Ja, den fand ich auch eher lame.
Hab ich noch nie gesehen.
Ja, muss man auch nicht zwingend, ehrlicherweise. Ja.
Okay, das heißt, du magst den Love Actually.
Absolut, absolut. Also ich habe den auch, ich glaube beim ersten Mal gucken fand ich den so leicht über den Durchschnitt und dann wurde es immer besser. Irgendwann ist es ja nochmal runter, dann nochmal hoch, aber eher halt im höheren Bereich. Also das kann ich schon mal entsprechend spoilen.
Okay.
Wie findest du kaltherziger Klotz denn tatsächlich, Liebeli?
Ja, schon lange nicht mehr gesehen, sagt er, ne?
Ich habe den glaube ich, nur einmal gesehen.
Und? Wie kam der an?
Fand den für Rom-Com-Verhältnisse gut.
Okay.
Ja. Und den würde ich auch aufzählen, wenn es um die besseren Rom-Coms geht.
Ja, cool. Ja, ich kann auch nachvollziehen, dass den Leute immer wieder zu Weihnachten gucken, so als gute Laune, Rom-Com, Feel-Good-Movie. Passt schon irgendwie.
Ja, startet 5 Wochen zu Weihnachten und dann gibt's immer wieder Texttafeln jetzt, dass wir immer dichter an Weihnachten ankommen. Ja, wir haben ja auch eine Figur, die von Rowan Atkinson gespielt wird, der auch eher so komödiantisch da behaftet ist. Wenn man das aber im Nachgang sieht, dass es dann halt eher so eine Tragikomik hat, weil der sollte eigentlich ein Engel sein. Er hat halt zwei Szenen. Einmal ist es so, dass Alan Rickmans Figur ein Schmuckstück kauft für Heike Makatsch, mit der er ja nicht verheiratet ist, sondern mit Emma Thompson. Und dann macht er irgend so ein Shishi da rein in die Tasche und allen drum und dran, dass es halt immer länger dauert und Emma Thompson ist auch schon auf dem Weg dahin und Alan Rickman sagt, ja, jetzt mach mal schneller und so weiter. Und das ist alles total auf Comedy. Und dann gibt's noch eine Szene am Flughafen, wo der kleine Junge halt seiner Angebeteten nochmal Tschüss sagen möchte, bevor sie nach Amerika fliegt. Und dann sorgt Rowan Atkinson auch dafür, dass er durch die Schleuse kann und nochmal zu seiner Angetrauten kann. Und in Deleted Scenes sieht man, und es wird auch nochmal erwähnt, wie er verschwindet, wie er sich auflöst. Und es wurde halt auch gesagt, er sollte eigentlich ein Engel sein. Und somit ist die Szene ja mit Alan Rickman so gemeint, dass er extra das ja so lange hingezogen hat, dass er noch eine Chance hat, aus dieser Nummer rauszukommen. Mhm. Oder aber, dass das so lange dauert, dass er vielleicht dann auch sagt, okay, dann lassen wir es ganz sein und abhaut. Also das macht es dann aus so einer Comedy-Szene so im Nachgang dann so was Bittersüßes, so, der versucht, das Ding nochmal zu stoppen. Und das fand ich irgendwie auch so in dem Zusammenhang irgendwie ganz niedlich. Und wir haben auch Claudia Schiffer in einem ganz kleinen Cameo. Die wird nämlich in dem Film auch erwähnt namentlich, dass wenn er sich nochmal verliebt, lieben ließen, das müsste ja Claudia Schiffer sein. Und dann kommt eine Mutter von einem Jungen, die dann auch von Claudia Schiffer gespielt wird. Mhm. Und das fand ich jetzt auch ein bisschen unpassend, weil ich gedacht habe, ey, seine Frau ist gerade gestorben und er fängt schon jetzt mit den nächsten Shaky Daggies an, weil das ist ja dann spätestens 5-6 Wochen nach der Beerdigung, dass er dann schon wieder ein bisschen shaky unterwegs ist. Auch da wieder no offense, jeder wie er mag und der eine trauert ein Jahr, der andere eben nicht.
Muss immer nach vorne blicken, ja.
Naja.
je nachdem, ne? Ganz genau.
Trauern und so. Naja.
Ja, Richard Curtis, wie gesagt, Buch und Regie. Von der FSK lustigerweise ab 6 Jahren freigegeben, weil es gibt hier ein paar Schimpfworte. Nackte Haut haben wir ja in Deutschland sowieso nicht so viel Probleme mit und das ist jetzt auch nicht so schlimm. Das ist so, die machen halt diese Lichtdoubles, machen so ein paar Trockenfick-Übungen. Das ist jetzt aber nichts, wo ich sage, ey, finde ich so schlimm. Also kann man mit leben. Und wie gesagt, ein paar Ausdrücke werden in den Mund genommen. Also 12er hätte es aber auch getan, sagen wir mal so. Mhm. 2:15 geht der Spaß. Und wir haben die IMDb gibt 7,6 Punkte. Metascore ist bei 55% und 3,4 gibt's bei Letterboxd.
Ich wusste nicht, dass das so ein Monolog-Ding ist hier, aber
denkst du, Alessandro?
Geil. Sie zu Hause.
Da hat sie mich gekriegt.
Hast du zufällig rausgeschrieben, wie viel der eingenommen hat? Weil das würde mich bei dem echt
interessieren. Also er hat 40 Millionen gekostet. Mhm. Wie viel er das kann ich ganz schnell überprüfen. In der Zeit kann ich auch noch mal eine Anekdote erzählen. Und zwar gibt es eine Szene, ich weiß nicht, Guess, ob du dich daran erinnerst, da Keira Knightley einen Hut auf, Zeit des Films trägt sie so einen Hut in den Szenen mit Andrew Lincoln. Okay. Jedenfalls hat sie diesen Hut getragen, weil sie einen riesen Pickel auf der Stirn hatte und die dann gesagt haben, komm, da tragen wir den Hut hier.
Ah ja, okay.
Alter, was muss das für ein Pickel sein, dass das Maskendepartment damit nicht anders klarkommt?
Wollte gerade sagen.
What the fuck?
Hat man dafür nicht Maskenbilder?
18 Jahre alt, ne?
Und sehr eitel offensichtlich.
Ja, das sowieso. So, wir haben leider... Doch, hier, Gesamteinnahmen 249 Millionen.
Wie du aussiehst.
Achso, du meinst, dass die dagegen waren und dann den Hut aufgesetzt haben?
Ja,
ja gut, ich dachte, das wäre ihr...
Nee, weil das hätte ja unter Umständen auch einen riesen Anschlussfehler verursachen können.
Klar.
Aber ja, also das heißt Riesenanschlussfehler mit einem Pickel, aber gut.
Man hätte ja auch für den Rest des Films auch den Pickel einfach nochmal so raufretuschieren können oder raufmachen können, damit es keine Anschlussfehler gibt.
Aber was das wieder kostet, definitiv mehr als mal kurz einen Hut.
Das stimmt, ja, der Hut ist billiger.
Ja.
249 Millionen haben wir, ein Spiel.
Wie viel?
249 Millionen.
Wow, okay.
249.
Und Kosten 40. Hat sich gelohnt, die Show. Und gerade für eine britische Produktion ist es dann wahrscheinlich auch gut, ne?
Ey, und vor allem, da willst du ja gar nicht wissen, was hier DVD-Verkäufe und sowas
die mit denen
gemacht haben. Alter,
denen haben viele im Regal zu stehen, ja.
Ja, weil das ist ja wirklich, gerade wenn es um solche Themen geht, wie Weihnachten, Romantik, bla, Romcoms, dann greifen ja früher oder später alle auf diesen Film zurück.
Ja, das sind schon Leute, die so 15 DVDs zu Hause haben, tatsächlich lieber auch
dabei. Genau.
Das ist einer von denen.
Für Romantik haben wir den, für Action haben wir den und wenn es spannend werden soll, haben wir noch den.
Fluch der Karibik und so ist natürlich auch dabei. Ja, definitiv. Aber auch einer von denen, die ich mochte. Es gibt ja so ein paar Schnulzen, gerade so End-90er, Anfang 2000er, die ich sehr mochte und die mein Herz berührt haben. Und tatsächlich, Liebe gehörte auch zu denen. Ich fand den gut, ich fand den schön.
Romantik-Guess,
ja. PS, ich liebe dich, mochte ich tatsächlich auch. Und Stadt der Engel und so eine Film. Also so richtig so, wo andere Jungs sagen, nee, Digga.
Wie viele Punkte gab es denn für Love Actually?
Von mir 8.
Mhm.
Da wäre ich. Ich habe den lang nicht gesehen, aber ich weiß, dass ich den damals schon ganz toll fand.
Okay.
Ob es da die Klingel diesmal geben würde?
Schauen wir mal, wenn du jetzt sagst, es schwankte bei dir, ist es ja auch nicht so leicht, so wo du gerade stehst. Also
ja, absolut. Kann ich nachvollziehen. Mhm. Kann ich nachvollziehen.
Wer muss denn anfangen?
Na, ich natürlich.
Lee natürlich.
7,5.
Da tendiere ich eher in die höhere Richtung. Und zwar schwanke ich zwischen 8 und 8,5. Ich sag eine 8.
8 it is.
8 it is.
Klingeling.
Ja, stimmt. Für uns beide dann 8. Wo wärst du, Lee? Kannst du es noch sagen oder ist es zu lange her?
Höchstens bei 7,5.
Höchstens 7,5, aber immerhin.
Aber das nach einer Einmalsichtung von vor, weiß nicht wie vielen Jahren, das ist eine sehr mutige Bewertung, Alter.
Egal, ich trage dich jetzt mit 7,5 in die Tabelle ein, damit die Supporter, die dazukommen und Supporterinnen sehen, guck mal, der Lee hier, romantischen ja. Film, 7,5, so, da geht ja was.
Für Love Actually, hat er sie noch alle?
Er hat Herz.
Genau.
Schaut her. Mhm. Kommt Familie, kommt um den Laptop herum.
Ja, genau.
So sieht's aus. Mhm. Ja, schön. Haben wir ein bisschen Weihnachts-Content hier reingebracht, Ende Januar.
Großartig.
Danke, Hakan. Cooler Pick.
Danke euch.
Ja, sehr gerne.
Alright. So, habt ihr Lust, mal ein paar Minuten ohne mich zu überbrücken, oder?
Jetzt, wo du dran wärst. Das ist auf jeden Fall sehr gut getimt.
Ist auf jeden Fall auch, ist gerade aufgefallen. Ja, vielleicht will der Hakan noch einen Schwank aus seinem Leben erzählen. Nachdem, ich konnte ja nicht erahnen, dass er den kompletten Film nacherzählt, Alter.
Welchen Film? Ach, jetzt gerade?
In Love Actually.
Ich glaube, da.
Und hier ist noch eine Szene. Und hast du die Story und so das schon gehört? Und in der Szene taucht er noch auf.
Ich
habe
drei, vier Sachen weggelassen, die ich noch reinbringen wollte, aber ich dachte, jetzt reicht's langsam.
Ach so, nee, dann, ja, siehst du, dann erzähl doch mal noch. Dann hast du jetzt noch ein paar
Minuten. Ich kann einen Witz erzählen. Immer wenn Alessandro was macht, dann versuche ich einen Witz zu erzählen.
Wir überbrücken das. So. Und vor allen Dingen, ich meine, Alessandro lässt ja die Leute komplett alleine und dann hast du einfach nur so ein leeres Bild. Weißt du, wenn er irgendwie aufsteht und abhaut, jetzt sind wir immerhin noch zu zweit, die,
absolut.
Die ein bisschen die Zeit überbrücken müssen. Ist der Witz genauso falsch erzählt wie der letzte, den du erzählt hast, mit dem Ober und dem Gazpacho? Weil
ja, ich glaube schon.
Da habe ich nämlich Protest eingelegt, habe Alessandro sofort eine Sprachnachricht geschickt und meinte, so geht der nicht, der geht so.
Ich weiß, Alessandro hat ja auch bei uns einen Witz von dir eingespielt, wo ich deine Stimme zuerst gar nicht erkannt habe.
Hat er mir
jetzt vergessen.
Ich habe während der Episode gemerkt, dass du nicht mitkriegst, dass ich das bin, der diesen Witz erzählt hat. Und,
nee, aber also so ein Null.
Das ist witzig. Schon witzig. Ja, dann versuch's mal nochmal, komm.
Aber das spricht ja für deinen Akzent, den du dann da gefaked hast. Im Endeffekt.
Ja, ich weiß auch gar nicht, warum ich den, aber ich habe dem Typen in dem Auto auch einen Akzent gegeben. Nicht nur dem Grenzbeamten.
Jetzt beiden, den Polizisten.
Und genau, den und der Typ am Auto hat auch irgendwie einen Akzent, aber gut, kann ja auch ein Ausländer sein, der in dem Auto da sitzt.
Und ich frage mich gerade, warum du Alessandro eine Sprachnachricht schickst, dass mein Witz falsch war und es nicht mir persönlich schickst, der es doch falsch gemacht hat.
Ja, hätte ich auch mal können.
Hättest du auch weiterleiten können.
Hätte ich auch mal können. Aber ich bin mit Alessandro auch in regen Kontakt, der schickt mir jeden Tag irgendwie Sprachnachrichten, deswegen habe ich darauf reagiert, habe gesagt, der Witz war falsch.
Perfekt. Na, kommen wir schnell zum Witz, weil Lee ist schon wieder da.
Ja, schnell.
Kommt ein junger Mann an die Tür, klopft und sagt, hallo, mein Name ist Umberto. Ich bin hier, um ihre Tochter zu ficken. Um was? Umberto!
Auch wieder falsch erzählt. Was? Du musst es mehr betonen, Mann.
Guess hat den hier nämlich auch schon mal erzählt.
Ja. Um was? Umberto.
Entschuldigung.
Also, das ist übrigens Gazpacho. Du sagst so, ja, ist doch scheißegal, wie der heißt.
Wenn ihr euch aufteilt, geht das. Hakan muss die Parts übernehmen, wo man das R rollen muss und du kannst den Rest machen mit der Betonung.
Oder so.
Ja. Deswegen bist du bei den Bewegbanausen und ich nur bei WQF.
Das ist ja kein Witze-Podcast.
Das ist der Grund.
Ja, das ist ja kein Witze-Podcast. Noch nicht.
Noch nicht, ja. Wir arbeiten dran.
Das ist dann die Bewegbanausen-Bambule. Das wird dann unser Witze-Spin-Off.
So sieht's aus. Dann laden wir Phipps Asmussen ein. Lebt er noch? Nee, der lebt nicht.
Nein,
mehr,
der ist tot. Der ist schon länger tot.
Wäre ein guter Stargast gewesen.
Das ist so bezeichnend, dass du erstmal einen toten Comedian Phipps einladen willst. Asmussen,
alter Schäder. Aber ist immerhin ein Norddeutscher.
Aber gut, dass ich mir so, vom Niveau habe ich mir Phipps Asmussen gedacht, der so 82 seine Witzkassetten rausgebracht hat. Also da sind wir ungefähr stecken geblieben vom Niveau.
Oh, ich kenne mal einen Typen, der hat die ganze Zeit nur Phipps Asmussen-Witze gebracht. Ich meine, da waren wir irgendwie Anfang 20 und dann hast du so einen Typen, so einen Bodybuilder mit so einem Arm, der irgendwelche Phipps Asmussen-Witze die ganze Zeit erzählt. Oh Gott, und dickst dir auch so, kein Wunder, dass er den nicht wegsteckt, obwohl er so Muskeln hat.
Okay, das war nicht so hart, dass du als erstes an den denkst. Ja, was denn? Man hätte ja auch Loriot oder sonst einen Toten einladen können, aber du kommst mit Phipps Asmussen, Alter.
Ja, hier in der Gesetz. Legendäre Größe hier.
Der hat doch auch immer eine Kopfbedeckung auf, oder? So wie Guess heute. Und ja, Guess hat fast immer Kopfbedeckung auf.
Nee, aber nicht so eine. Der hat so eine Seemannsmütze halt immer aufgehabt.
Ja, klar. Aber eine Kopfbedeckung ist eine Kopfbedeckung.
Kopfbedeckung ist eine Kopfbedeckung, ja.
Ne? Ja. Und aus dem Lied jetzt dann, der ist schon seit 10 Minuten wieder da.
Eine Birne ist eine Birne, ja. Ja, ja, sorry dafür, aber das, das kriegen die Leute ja gar nicht mit. Aber ich,
ja, wenn wir zu dritt sind, ist natürlich kein Thema. Manchmal lässt er mich hier alleine sitzen und nimmt irgendwelche Bilder entgegen. Insofern.
Na eben, dann kommen wir da zwischendurch mal weg. Nee, aber ich lärme hier halt die ganze Zeit Wasser rein, um meine Stimme irgendwie geschmeidig zu halten. Mhm. Und das hat halt zur Folge, dass man zwischendurch auch mal raus muss.
Die brauchst du ja jetzt auch.
Was, die Stimme. Meine Stimme? Ja, siehst du eben, genau. So, jetzt kommt ein Banger.
Oh, noch einer.
Nee, nee. Also ich hatte die Hoffnung, aber ob es das auch geworden ist, das hört ihr jetzt. Es ist ein recht aktueller Film aus dem Jahr 2023 und er heißt They Cloned Tyrone.
Oh, den will ich auch noch sehen, ja.
Ich auch.
Ach.
Dann bin ich ja mal gespannt. Schön.
Ja, aber ich habe gesehen, dass ihr den beide noch nicht gelockt habt.
Das stimmt.
Recherchiert. Und deswegen dachte ich, bietet sich an. Dann habe ich auch noch nachgeguckt, ob der hier irgendwie im Lostopf ist oder sonst was. Mhm. Weil ich irgendwie nicht glauben konnte, dass wir den noch nicht hatten.
Nee, den habe ich natürlich auf meine Watchlist geschoben und wollte ihn auch mal gucken, auch wenn da die eine oder andere Person schon gecancelt ist, aber das ist mir ja wurscht, ob ich, wenn ich den Film sehe, aber den wollte ich auf jeden Fall noch gucken. Hab auch gehört, der hat ein bisschen das Parallelen zu einem weiteren Film, den wir hier durchgenommen haben.
Da sind Leute gecancelt worden aus dem Film?
Spielt da nicht Jonathan Majors mit?
Nee, das ist John Boyega.
Ach, John Boyega ist das, ja. Verwechselt.
Ups.
Ja. Nee, ich dachte tatsächlich, dass Jonathan Majors da im Cast ist, aber dann habe ich dann falschen Film vor Augen.
Nee, das ist John Boyega.
Ich habe den trotzdem, der wird auf Netflix gestreamt, wenn ich mich nicht täusche. Und so.
Genau, der wurde sogar für Netflix produziert. Das ist ein Netflix-Film. Und trotzdem wollte ich ihn sehen. Und das ist jetzt aber mal im Gegensatz zu dem Film von Hakan eben ein Film, da kennt man wirklich original 4 Leute draus. Und den kompletten Rest mal irgendwie nicht. Oder zumindest, also nur wenn du sehr tief in der Materie bist.
Das ist eine andere Liga,
ja. Ja, was mich aber sehr daran angemacht hat, ist, dass das hier ein derber Genre-Mix ist. Also es steht Comedy, Mystery und Sci-Fi als Genre auf IMDb, zumindest unter den ersten dreien. Aber das ist definitiv noch eine Satire. Gut, das fällt unter Comedy, aber es ist auch irgendwie Blaxploitation. Und das in der Kombination ist eigentlich schon auch auf dem Papier eine Herausforderung, aber das klappt noch einigermaßen gut. Finde ich. Mhm. Also, die Story ist so aufgezogen. Es geht im Fokus um Fontaine. Das ist die Figur von John Boyega. Der ist Drogendealer in einem Ghetto. Wir sind im Heute. Und der macht so sein Ding. Der wird recht gefürchtet so in seiner Gegend und man kennt ihn und er ist auch gut connected. Aber er hat einen rivalisierenden Drogendealer namens Isaac und nachdem es da wieder mal eine Auseinandersetzung gab und er einen seiner Pusher überfahren hat oder zumindest mal so angefahren hat, dass der sich das Bein gebrochen hat, kommt das Payback und Fontaine wird erschossen. Das beobachtet ein Bekannter von ihm, Slick Charles, der ist Pimp, und eine befreundete Sexworkerin namens Jojo. Die kennen sich. Die drei sind eigentlich schon so ein Klingel, weil Fontaine war, kurz bevor er erschossen war, bei Slick Charles, um Geld abzuholen, weil der auch für ihn Drogen tickt. Und Jojo war auch da. Und die ist gerade gegangen, als er gegangen ist, ist sie gerade gekommen. Das heißt, die haben auch noch mitbekommen, dass der erschossen wurde. Und sind deswegen sehr überrascht, als am nächsten Tag Fontaine wieder vor ihnen steht. So, der wacht dann nämlich am nächsten Morgen selber ziemlich schockiert, aber unverletzt in seinem Bett auf und blickt natürlich erstmal nicht, was los ist, denkt sich dann aber, okay, fuck it, und macht einfach weiter sein Ding. Ja, als der dann vor Slick Charles und Jojo steht, sind die natürlich einigermaßen überrascht, weil die halt sagen, Digga, wir haben gesehen, wie du erschossen wurdest, so, was ist los?
Verständlich.
Und dann begeben die sich zu dritt auf die Suche nach, was da los ist. Wie kann das sein? Und stoßen dabei auf so ein unterirdisches, sehr großes Labor. Das ist so ein Komplex, total verwinkelt auch. Da gibt es mehrere Räume und Etagen und das ist ein Riesending. Und da stellen die fest, da kommt jetzt der Titel zum Einsatz. Wobei nicht so ganz, weil Tyrone gibt es hier nicht. Aber unterirdisch stellen sie dann fest, dass die da Leute klonen aus diesem Ghetto. Aus dieser Gegend, in der das hier alles spielt. Das wird Glenn genannt. Und da gibt's dann eben, also jetzt mal so vor allem unsere drei Protagonisten, oder zumindest zwei davon, sehen wir dann auch in Klonform. Und so ist klar, die haben Fontaine, als der erschossen wurde, einfach durch einen Klon ausgetauscht. Mhm. Ja, jetzt wollen die natürlich wissen, warum, wer steckt dahinter, was soll das alles?
Eine wilde Handlung auf jeden Fall da.
Ja, und das Ganze ist eben zum einen so ein bisschen lustig aufgezogen, es soll wahrscheinlich sehr lustig sein, das Problem ist darüber, so wie die Comedy funktionieren sollte, funktioniert sie für mich nicht, weil es so ein bisschen in diese Blaxploitation-Richtung geht. Mhm. Und da kann ich ja eigentlich gut mit leben, aber jetzt ist eben Fontaine als Drogendealer funktioniert noch echt gut, aber Slick Charles als Pimp ist halt eben eher wie aus einem 70er-Jahre-Blaxploitation-Film.
Und ja, die Namen erinnern auch stark daran, so dass das irgendwie da angelehnt ist an diese ja. Exploitation-Filme.
Und das ist eben die Figur von Jamie Foxx.
Okay.
Und das ist halt nicht glaubwürdig und so wie im Spiel schon auch noch echt ein bisschen drüber. Mhm. Und ähnlich geht's mir mit Yo-Yo. Die wird von Tiona Paris gespielt und ich meine, die Dame hat ja eh gerade einen Mörderlauf. Also das war ja mit The Marvels ihr zweiter Film letztes Jahr. Aber man kennt die auch aus Beale Street und Candyman und so. Die macht ja gerade wirklich eine ganze Menge. Na, also das ist hier Monica Rambeau, die ist eine, also von The Marvels, eine der drei Hauptrollen.
Okay.
Ja, und sie spielt eben diese Prostituierte und das macht sie leider auch halt sehr drüber. Also allein wie die sich untereinander unterhalten, denkst du so, also sind wir jetzt wirklich in einem 70er Jahre Blaxploitation-Film.
Aber du hast hier schauspielerisch am meisten was auszusetzen.
Ja, also die Handlung nimmt dann schon auch noch einen Verlauf, wo ich dachte so, okay, wild, kann ich aber erstmal mit leben. Hm. Womit ich nicht leben kann, ist, wie die es auflösen. Das finde ich, fand's irgendwann echt affig.
Vielleicht kannst du mal Licht ins Dunkel bringen, weil ich nämlich irgendwo mal mitbekommen habe, dass dieser Film auch gern verglichen wird mit Sorry to Bother You, den wir hier hatten. Kannst du dich erinnern? Mit Lucky Steinfeld und so. Und
ja.
Wo ja auch so wo dann irgendwie auch so ein Labor dann aufgemacht wird, hier so ein Topf mit Pferdemenschen und keine Ahnung, was da alles noch vorkommt.
Nee, also das...
Geht das in die Richtung?
Nee. Nee, weil, also wobei bei dem Film war es ja schon auch, Sorry to Bother You, ne, war es, hat das ja auch eine satirische Komponente.
Ja.
Aber das driftete ja irgendwann so ab, dass man das nicht mehr wirklich konkret zuordnen konnte, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Es wird ein bisschen wirr, aber natürlich auch diese Rassismus-Thema ist mit drin, so, die hatten wir mit Hoffi, glaube ich, besprochen.
Mhm.
Und aber im Grunde genommen ist es ja auch Sci-Fi und Fantasy, insofern Genres,
ja, die
hier auch...
Ja, gut, aber wenn du jetzt jeden Film, der die beiden Genres kombiniert, da als Vergleich ziehen würdest, also ich weiß, was du meinst.
Das ist auch viel dieses schwarzen Thema, aber das hast du hier, würdest du jetzt nicht sagen, dass man die beiden jetzt vergleichen soll.
Doch, also klar, das Rassenthema ist, spielt hier natürlich stark mit rein, weil denen ja auffällt, dass, weil die diese Manipulation der Leute, also es geht nicht nur über das Klonen, sondern die versetzen auch Essen und Wasser und sonst was mit einem Stoff, der die Leute gefügig macht. Die werden dadurch so ein bisschen programmierbar. Aber ich will da jetzt nicht die komplette Auflösung vorwegnehmen. Mhm. Es ist nur so, dass das auch eine satirische Komponente hat, weil es eben gezielt mit Leuten passiert, die, wie dann derjenige sagt, eine gewisse Funktion erfüllen sollen. Und das hat viel mit Balance zu tun und da geht es eben, das ist so ein bisschen gesellschaftskritisch. Das geht in meinen Augen aber nicht so gut auf und in der Kombination mit der Comedy, die ich halt leider selten lustig fand, hatte ich so meine Probleme mit dem Film. Der geht 2 Stunden und 2 Minuten. Die Länge ist kein Problem, weil das Pacing ist echt gut, es passiert halt nonstop was. Aber schwierig. Also ich fand so einzelne Bestandteile ganz cool. In der Kombination hat es für mich aber nicht immer funktioniert. Und deswegen habe ich den unterm Strich schon gerne geguckt, aber ich war, also auch was die Bewertung angeht, hin und her gerissen.
Ach, danke. Scheiße.
Ja, weil ich wirklich nicht wusste, wie finde ich das denn jetzt unterm Strich? Weil irgendwie hat es mich währenddessen gut unterhalten, aber das geht für mich irgendwie nicht richtig auf. Und wenn das, was sie, so wie sie es auflösen, finde ich es auch ein bisschen albern. Mhm. Aber ja.
Längen hat er nicht in dem Sinne.
Nee, das fand ich nicht. Nee.
Okay.
Mm-mm. Nee, weil der Soundtrack ist sensationell. Ist echt coole Mucke. Da ist aber auch alles dabei. Das hat sowieso auch noch so einen Effekt, dass du den Film zeitlich nicht so richtig zuordnen kannst. Es spielt zwar offensichtlich im Heute, aber Jamie Foxx, also Slick Charles, ist halt wirklich angezogen wie aus den 70s. Tiona Paris könnte auch irgendwo in den 70s oder vielleicht 80s stattfinden, so optisch. Also, und auch mit dem Soundtrack bedienen die das, dass sie da verschiedene Zeiten mit der Musik bedienen, aber es ist trotzdem alles irgendwie, würde ich sagen, für Hip-Hop-affine Leute auf jeden Fall cool, weil da ist definitiv guten Hip-Hop drin und dann aber auch so alte Soul-Funk-Sachen.
Okay.
Und oder auch eben sehr viel Aktuelleres dann. Und das ist echt cool. Also der Soundtrack ist auf jeden Fall ein Riesen-Plus hier. Und dann gibt's eben auch so ein Ding, das musst du aber schon wissen, glaube ich, um das zu erkennen. Auf jeden Fall für Fans von Black Dynamite, weil da haben sie sich auch die Erlaubnis geholt, weil Fontaine hat immer den gleichen Tagesablauf oder zumindest den gleichen Tagesbeginn. Er geht immer morgens dann in so einen Laden, so einen kleinen Supermarkt, da sitzt auch immer so ein alter Typ davor, der holt sich da immer ein Getränk und gießt dem Alten dann noch ein bisschen was davon rein, weil er sich halt immer irgendwie Schnaps oder sowas holt. Und hier ist das nämlich der Anaconda Malt Liquor aus Black Dynamite. Du erinnerst dich, der war da ein Riesenthema.
Ja, klar. Ich erinnere mich.
Ja, und den kauft sich eben ganz beiläufig Fontaine hier. Und das fand ich sehr nett.
Und quiet, you're waking up the bitches. Black Dynamite. Hast du den gesehen, Hakan?
Ja, yeah, sure. Hab ich auch nicht gelockt, witzig. Ich habe meinen Bruder mal hier gesehen. Also
Mochtest du den auch?
Ja, klar. Einmal im Jahr verschwindet meine Familie für eine Woche. Und dann pennen hier meistens so ein, zwei Leute hier und dann gibt's ein bisschen mehr Alkohol als sonst und halt auch schöne Filme. Und da haben wir Black Dynamite hier auch vor 2-3 Jahren, glaube ich, gesehen. Ich habe den ja irgendwann auch auf Blu-ray gekauft. Also den habe ich auch in der Sammlung.
Sehr gut.
So habe ich den echt gelockt. Unglaublich.
Na, und was hier auch noch, was ich sehr cool fand, du hast im Abspann einen Song von Erykah Badu und du kennst wahrscheinlich ihren Song Tyrone.
Ja, klar.
Eben. Und den hat sie neu eingesungen für das Outro.
Ah, okay.
Weil die singt jetzt halt anstatt in Call Tyrone, singt sie halt They Clone Tyrone. Ah, und hat das halt also auch noch andere Textstellen entsprechend angepasst und das ist ganz geil. Deswegen, ja, also Soundtrack-mäßig macht dieser Film in meinen Augen alles richtig. Das war definitiv sehr cool. Und ich hätte es nicht gesehen, aber die Referenz ist bei mir auch zu lange her, aber die Trivia Facts auf IMDb, die listen dir ziemlich ausführlich die Parallelen, die dieser Film zu The Goonies hat, auf. Mhm. Weil da gibt's wirklich diverse Bestandteile, die sehr ähnlich sind. Also geht schon damit los, ne, dass du hier eine Gruppe von Leuten hast, die etwas Seltsames entdecken und daraufhin selber anfangen nachzuforschen oder dem nachzugehen. Und dann hast du immer wieder so einzelne Punkte in der Handlung oder auch Konstellationen und sowas. Das ist auf IMDb in den Trailer Effects ziemlich konkret aufgelistet, fand ich ganz witzig.
Okay.
Ja. Regie, Jewel Taylor. Und das finde ich spannend, weil der hat 8 Credits, das ist aber sein erster Langfilm. Also viele Kurzfilme gemacht und ich glaube irgendwie ein, zwei Episoden von irgendwelchen Serien. Spannend ist aber, dass der 18 Credits im Sound Department hat. Der arbeitet nämlich sonst als Soundmixer und Boom Operator und hat dann offenbar irgendwann diesen Film geschrieben. Also weil Autoren-Credits sind es auch 7, also der hat halt die Sachen, die er inszeniert hat, diese Kurzfilme und so, selbst geschrieben.
Sind Boom Operator die Mikrofonstangen halten?
Genau.
Okay.
Und ähnlich geht's dem zweiten Autor, weil er hat das dann eben, also jetzt inszeniert, aber eben auch geschrieben, zusammen mit, und er schreibt wohl mehrere Sachen mit dem, weil die haben sehr ähnliche Credits, Tony Rettenmeier. Das heißt, der hat 9 Credits als Autor, hat aber auch 26 Credits jetzt nicht aus dem Sound Department, sondern aus dem Camera Department, weil der wiederum arbeitet halt bei anderen Produktionen als Key Grip oder als Gaffer.
Okay.
Und die schreiben zusammen. Finde ich auch witzig, die haben sich bestimmt mal irgendwie bei einer Produktion kennengelernt oder so und dann festgestellt, dass sie da ähnlich ticken. Und
in der Kantine. Bei einer kalten Pizza. Ja,
und so ist der irgendwie jetzt an seinen ersten Langfilm gekommen, Jewel Taylor. Mhm. Schon auch spannend. Und Jamie Foxx hat hier mitproduziert. Vielleicht hat das auch geholfen. Das, keine Ahnung, das habe ich jetzt nicht recherchiert, ob die sich davor schon bei irgendeiner Produktion begegnet sind. Aber so ist dieser Film zustande gekommen und das eben für Netflix. They Cloned Tyrone. Und ich war im ersten Drittel echt noch ein bisschen verwirrt, weil ich mir die ganze Zeit dachte, wann taucht denn dieser Tyrone auf? Weil Fontaine ist unsere Hauptfigur und es gibt sonst keinen Tyrone.
Wo ist Tyrone?
In der letzten Szene erfährt man, was es mit Tyrone auf sich hat.
Okay.
Das ist auch noch eine ganz nette Referenz an einen anderen Film. Deswegen, ja, also der Film hat schon viele coole Einzelteile, wenn du so willst. Nur irgendwie in der Kombination bin ich mir immer nicht sicher.
Aha.
Warum kranken die Netflix-Filme alle so? Liegt das daran, dass sie zu viel künstlerische Freiheit haben, die Macher? Und dass du vielleicht doch irgendeinen Studio-Idioten brauchst, der irgendwie einen Finger hoch zeigt? Oder woran liegt das? Ich meine, Rebel Moon ist jetzt auch nicht so geil geworden. Also.
Ja, aber Lee hatte hier Society of Snow, von dem war er begeistert. Maestro läuft auf Netflix. Das sind beides super Filme. Also ich glaube,
ich habe gesehen, wie du Maestro bewertet hast. Alter Schwede.
Hast du ihn gesehen?
Ja.
Du wärst da nicht, oder was?
Nee, in keinster Weise. Also, ja, am Ende sind es noch 6 Punkte bei mir geworden. Oh. Aber eine Zeit lang habe ich mich echt so gefragt, so weil sich das so für mich gezogen hat, so wo geht das jetzt hin? Und dann hat er aber nachher noch die Kurve gekriegt. Aber
der kriegt eine Menge Hass.
Spaß gemacht hat mir nicht.
Ah, du hast den vermutlich nicht im Kino gesehen, ne?
Nein, ich habe ihn nie gesehen. Ja, aber immer 65 Zoll.
Auf dem Monitor.
Gut.
Immer 30 Zoll.
Nee, ich glaube, es wird ein bisschen, ich bin immer der Meinung, so dieses Bashing wird ein bisschen verklärt, weil wenn du in der Videothek damals warst, war da, überleg mal, wie viel Schrotter an der Wand steht.
Absolut.
Ja, das war auch nicht alles
das
geil.
Stimmt natürlich.
Und jetzt hebt man bei den Streamingdiensten halt irgendwelche Eierfilme halt davor, aber es sind halt auch geile Sachen dabei.
Ja, das schon, aber ich weiß trotzdem, was er meint, weil ich finde wirklich in der Summe ist die Quote bei Netflix-Filmen immer noch ziemlich dünn.
Ja,
weil die schon wahnsinnig viel auch auf Masse produzieren und es hieß ja vor ein paar Jahren, dass sie sich von diesen Prestige-Projekten irgendwie distanzieren wollen, nachdem das alles nicht funktioniert hat mit Oscars für Irishman und Marriage Story und sowas. Und jetzt in den letzten Jahren kamen da schon, finde ich, eher so ein paar interessantere, kleinere Sachen, wie der Film jetzt hier auch. Also weißt du, wo das eher so eine Kombination aus Sachen ist, die man halt vielleicht sonst nicht so findet bei Netflix. Mhm. Weil ich finde so die großen Filme, die für Netflix produzieren, da ist immer noch wahnsinnig viel dabei, was echt voll in die Tonne kloppen kannst. Guck mal hier, Gray Man und dieser... Okay, das andere.
Mit Gal Gadot zum Beispiel.
Ja, dieser Red Notice, und so. Alter. Und solche Filme, ey, die braucht kein Mensch, Mann.
Die sind auch alle komplett an mir vorbeigegangen. Aber es sind doch immer schon mal so
Leave the World Behind zum Beispiel. Tatsächlich, aber der ist ja auch mittelmäßig aufgenommen.
Welcher?
Zwiespältig. Leave the World Behind. Der mit Julia Roberts und
Marshall. Ja, der hat ja auch beschissenste Kritiken bekommen.
Ja, und den mochte ich tatsächlich.
Ach, okay, gut.
Ja, dann hast du aber auch mal Filme wie Alex Garland, Annihilation ist ja auch ein Netflix-Film, weißt du? Also,
das ist ja auch schon länger her. Also,
ja,
das ist jetzt auch.
Aber man muss schon ein bisschen suchen, aber sind da auch mal Perlen dazwischen. Aber in der Masse hat Lee recht, also ist
leider
mehr schlecht als gut.
Na.
The points.
Yes, sir. Also wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann komme ich jetzt zu den Punkten.
Mhm. Nicht so leicht. Aber gucken wir mal.
6,6 sind es auf IMDb. Metascore ist bei 74. Letterboxd 3,6.
Wer muss anfangen?
Du.
Ich sag eine 6.
Mhm. Ich find's sehr schwer. Ich bin auch bei 6 oder 6,5, aber in Summe glaube ich, Hip-Hop-Fan, viele gute Einzelne. Ich sag 6,5.
Ja, 6,5 ist richtig.
6,5 ist richtig.
Sehr schön, Hakan.
Gott sei Dank.
Das ist mal wieder eine knappe Kiste hier und jetzt kommt ein gemeinsamer Film und da kann alles zerstört werden.
Weil wir raten vorher, wie wir wissen.
Ja.
Mhm. Wir raten Nest Feuer. Ja, Rattennest heißt der Film Kiss Me Deadly. Schöne Grüße an Jens, unseren Auftragssupporter von diesem Film. Der den in den Ring geworfen und den wir jetzt zu dritt besprechen. Und jetzt raten wir erstmal.
Mhm. Ich gehe davon aus, dass ich anfangen muss.
4-2-Führung, logisch.
Okay. Ich habe mir aufgeschrieben für Hakan 7 und für Guess 8,5.
Okay. Hakan, Mr. 3,5 bei Letterboxd.
Ach, ist das so?
95% aller Filme kriegen 3,5 von ihm. Das ist ja bekannt.
Aber dann wäre ich mit meinem Tipp ja goldrichtig.
Du wärst goldrichtig dabei. Ja. Aber hat nicht so ein Faible für die ganz alten Filme, habe ich immer das Gefühl.
Ist das denn schon ganz alt mit 1955?
Das ist schon, ich glaube, Hakans Filmgeschmack fängt in den 80ern an. Insofern glaube ich, habe mich hier ein bisschen überfordert und gelangweilt. Ich sag, pass auf, 5,5.
Mhm.
Und Lee eine 7.
Mhm.
Eieiei. Ei, ei. Alles umhauen hier. Jetzt Hakan.
Ich denke, Lee ist bei einer 8 und Guess bei einer 7,5.
Mhm. Oh fuck, Alter. Ich hab was falsch geschrieben. Sorry, was hast du gesagt, Guess?
Was ich gesagt
habe? Was ich gesagt habe?
Nee, Hacker nochmal.
So. Genau, Guess 7,5 und du 8.
Alles klar.
Alles notiert?
Yes, sir.
Okay. Da kommen wir zu Kiss Me Deadly, zu Rattennest.
Mhm.
Fand ich schon ganz interessant, weil Mickey Spillane hat ja diesen Charakter des Mike Hammers erdacht. Und den kenne ich ja ausschließlich aus der Krimiserie aus den 80ern mit Stacey Keach als Mike Hammer.
Ja, ich auch.
Und das war ja so ein, ich wusste, dass du ihn kennst, weil du hast ja auch viele, viele Serien aus den 80ern verfolgt.
Den auch, klar.
Du kennst ihn auch.
Ja.
Und das war ja wirklich so klassisch. Der hat ja, im Gegensatz zu dem Mike Hammer, hat er wirklich diesen Trenchcoat getragen und diesen Hut, weißt du, wie in diesen alten Humphrey Bogart-Filmen.
Ja.
Und war ja richtig mit diesem Voice-Over und so, dieses klassische Ding. Mhm. Und ich wusste, dass es früher schon Filme gab mit dem Charakter von Mike Hammer, aber ich habe nie einen davon gesehen. Das ist jetzt der erste, den ich wirklich in der Hinsicht gesehen habe. Insofern war ich schon am Anfang ein bisschen intrigued und dachte so, okay, jetzt sehe ich mal endlich mal einen von den Filmen und nicht nur die Serie.
Aber es war gar nicht die erste Verfilmung, ne? Eines Mike Hammer-Stoffs.
Mhm.
Ja, aber eben, Mickey Spillane, der hat 19 Credits und da sind viele Credits von, also basierend auf diesen Mike Hammer-Geschichten.
Ja, wurde auch von mehreren Schauspielern wohl schon verkörpert, auch so im Laufe der Filmgeschichte.
Ja, und für den Drehbuch-Credit ist hier aber A.I. Beserides gelistet.
Mhm.
Regie Robert Aldrich.
Das ist auf jeden Fall ein Hochkaräter.
Großer Name.
Ja,
von den Darstellern kannte ich niemanden.
Was meinst du?
Von den Darstellern kannte ich niemanden.
Ah, mhm. Okay.
Ging mir auch so. Also, ich habe ein paar von ihnen gesehen, bei Dreckige Dutzend und so, hier Ralph Micah, die Hauptrolle.
Ja.
Aber nicht so, dass ich ihn jetzt zuordnen könnte, dass ich gesagt habe, okay, das ist der und der Typ, das ist jetzt.
Auch den einen Bösewicht, das ist der aus, hier, Spielmannslied vom Tod. Der vom Anfang, einer von denen.
Das ist dann nicht so leicht, die zuzuordnen dann in dem Moment.
Mhm. Na, Albert Dekker hatte ich ja gerade in The Wild Bunch.
Mhm.
Das war sein letzter Film, ne? Und jetzt hier Jahre zuvor in diesem.
Da war er im Cast, stimmt.
Mhm. Und Paul Stewart, den kenne ich aus Citizen Kane.
Ja, habe ich auch gelesen.
Das ist der mit diesen sehr tief liegenden Augen.
Mhm.
Ja. Ja, und ich meine, Cloris Leachman.
Ja, okay, die kenne ich natürlich auch bis ins hohe Alter.
Ja. Bei Young Frankenstein war die ja auch dabei.
Hm,
hier die Frau Blücher. Ja, also doch, ein paar Leute kann man da schon kennen. Und ich meine, Ralph Meeker war ja auch bei Kubrick, hier Pass of Glory, dabei.
Immer noch eine Lücke von mir.
Naja. Ah, ja, aber eben Robert Aldrich hat schon den einen oder anderen Film gemacht, den man kennen könnte. War ja nie Oscar-nominiert, ne?
Hm.
Und das ist hier sein 9. von insgesamt 37 Credits.
Ja, schon wahnsinnig bekannte Filme gemacht.
Ja, also Whatever Happened to Baby Jane hattest du ja mal hier.
Genau.
The Longest Yard ist, glaube ich, auch ein recht bekannter Film.
Ja.
Und Dirty Dozen hast du ja auch hier gebracht, oder?
Genau, hatte ich auch.
Du bist also für Robert Aldrich zuständig.
Ja, hat schon ein paar Filme gemacht, die bei mir im Regal stehen.
Naja, und ich hatte echt noch nie was von dem Film gehört. Und der ist aber irgendwie Teil der Criterion Collection und auf der Schneiderliste und.
Mhm. Geh mir aus, hätte ich jetzt auch nicht zuordnen können.
Ja, und mit den Titeln bin ich auch nach Sichtung des Films überfordert.
Ja,
also kann mir einer von euch erklären, warum der Kiss Me Deadly heißt oder Rattennest?
Habe ich nicht drüber nachgedacht, aber
also?
Müsste ich mal ein bisschen drüber nachdenken. Nee, im Moment kann ich nicht.
Okay.
Aber eher Kiss Me Deadly als Rattennest, weil die Frauen ihn ja alle küssen und bei einigen das ja auch tödlich endet.
Naja, aber Kiss Me Deadly, die Schlussszene und so, ohne jetzt vorweg
zum
zu
Beispiel,
greifen, die macht vielleicht ein bisschen Sinn, ja. Mhm. Da schließt sich ja ein Kreis, aber gut.
Aber kann das vielleicht sonst auch einfach der Titel des Buches gewesen sein, weil sich das ja mehr um die Mafia dreht? Da soll, das Buch dreht sich ja um die Mafia und auch um Drogen und nicht um das, was wir hier haben, quasi der MacGuffin. Mhm. Und vielleicht ist es einfach nur dann die Übersetzung des Buches und mit dem Film hat das ja wirklich nichts zu tun.
Mhm. Ja, ja, also das Buch hieß genauso, ja.
Dann wird es vielleicht das sein. Da geht es ja um die Mafia.
Okay.
Eigentlich.
Dann machen wir erstmal Handlung, würde ich sagen, bevor wir...
Na, ich würde davor gerne noch den DOP erwähnen. Mhm. Weil jetzt haben wir ja schon Regie, Autoren und so genannt. Und ich finde, der DOP, also für mich fällt er hier stark ins Gewicht, weil die Bildsprache des Films oder sehr interessante Kameraeinstellungen, wie ich finde.
Ja, finde ich auch.
Die sind mir halt aufgefallen. Und DOP war hier Ernest Laszlo. Der 73 Credits, war 8-mal Oscar nominiert in seiner Karriere, weil der halt, einen hat er auch gewonnen für Ship of Fools. Der hat aber die Kamera beim Urteil von Nürnberg gemacht und Logan's Run und sowas. Also der hat schon wirklich große Filme gemacht.
Krass.
Insofern passt das ganz gut. Und der war schon, also hat viele Aldridge-Filme gemacht.
Kann man hier definitiv positiv hervorheben. Es gibt ja so Shots, wo er so auf der Rückbank sitzt von dem Auto und du siehst die POV praktisch, wie er gerade so fährt, weißt du, und du siehst den Rücken von Ralph Meeker und so. Oder,
ja, und vor allem auch aber die Anfangsszene ist sensationell. Und ich habe mich gefragt, wie die es gemacht haben zu der Zeit.
Die Anfangsszene finde ich auch sensationell, was das Licht angeht, wenn sie halt auf die Straße rennt und dann vors Auto rennt. Und
dann hat man hier ja auch viele Einstellungen, die ich halt wahnsinnig untypisch finde für die Zeit, dass du zum Beispiel aus dem Nebenzimmer irgendwie so nur durch den Flur dann kurz siehst, wie sie sich unterhalten oder so. Weißt du, also so ein bisschen The Wire. In dem Stil, dass es halt so Dinge so im Hintergrund irgendwie passieren oder nur so im Anschnitt. Ja, und eben, also auch ganz abgefahrene Winkel und so. Ich fand das echt auffällig.
Untypisch. Das stimmt.
War das zu der Zeit auch normal, dass die sind ja echt Auto gefahren, hat man ja gesehen. Das war noch sonst immer nur diese Rückprojektion, oder nicht? Mhm. Also gerade in den Zeiten hast du ja immer auch hier, wo sie ihr Steuerrad und alle so gehalten haben.
Deswegen ist es ja auch so untypisch, also, dass er praktisch so seinen Rücken filmt und dann sieht man sieht ja praktisch, dass das Auto dann da fährt, weißt du? Also das ist dann keine Projektion ist.
Naja, stimmt schon. Also er macht ein paar Sachen echt anders, fand ich sehr erfrischend.
Mhm. Musste am Anfang direkt schmunzeln, als hieß die neue Platte von Nat King Cole. Ich dachte, Gott, wie lange ist der schon tot? Aber das ist ja auch ein Film aus 1955.
Schon ein Weilchen her.
Ja.
Absolut. Vor unserer aller Geburt.
Na. Knapp.
Soll ich mal versuchen zu erzählen? Wobei, ich glaube, ich tue das noch am wenigsten, aber ich versuch's.
Ja, schwierig.
Also, wir sehen gleich, das ist aber schon auch cool, weil man wird direkt in die Handlung geschmissen.
Ja.
Also, wir sind nachts auf einer Straße und sehen eine sehr verängstigte Frau, die barfuß über die Straße läuft, hat nur so einen Trenchcoat an und versucht erfolglos Autos anzuhalten, hat also offensichtlich irgendwie große Panik, stellt sich dann mitten auf die Straße und dann das herankommende Auto muss ausweichen und hält aber an. Das ist schon unsere Hauptfigur, der Privatdetektiv Mike Hammer.
Denn beschwert sich auch, warum sie nicht den Daumen benutzt hat, wie jeder andere Mensch.
Genau, ja. Weil es davor so gut funktioniert hat. Ja, aber sie ist eben echt panisch und steigt dann bei ihm ein, also er nimmt sie mit und wir erfahren, dass sie auf der Flucht ist.
Übrigens, muss ich an der Stelle nochmal einwerfen, sensationell, weil du über die Credits nämlich das Heulen von ihr hörst im Auto, wie sie halt irgendwie die ganze Zeit schluchzt und
schwer heult atmet
und in Panik und schwer atmet und so und währenddessen laufen halt die Credits.
Mhm. Mhm. Ja, super und vor allem er fährt ja auch währenddessen. Mhm. Finde ich schon auch recht untypisch für die Zeit. Ja, und so erfahren wir, dass sie aus einer Anstalt geflohen ist gerade und gesucht wird. Und dann auch wirklich sofort werden die geschnappt. Weil dann kommen echt aus dem Nichts, kommt ein Wagen von der Seite, der muss abbremsen und die schnappen sich die und warte, wie war's?
Die packen
die packen die weg, verhören die, dabei stirbt Christina, also so heißt die Dame, Christina Bailey, das ist die Figur von Cloris Leachman übrigens, die stirbt bei dieser Befragung oder Folterung.
Nee, die stirbt nicht bei der Befragung.
Sondern?
Die schieben noch das Auto dann in den See.
Da ist sie aber schon tot. Das ist ja dann, das mit dem Auto ist, um ihn aus der Welt zu schaffen.
Ach, ich dachte, sie lebt noch in diesem Moment. Ich dachte, sie ist dabei gestorben und ist dann ertrunken. Nee. War jetzt meine Vermutung. Sie schon tot.
Ist sie nicht bei dieser Befragung gestorben? Weil der doch noch zu ihm sagt, irgendwie so, hey, du hast übertrieben.
Ja.
Ja, ich dachte, da wäre sie halt nur bewusstlos gewesen. Aber kann sein. Ich dachte, wie gesagt, dass sie halt ertrunken ist in dem See dann.
Nee, also für mich sah das so aus, als hätten die umgebracht bei dieser Befragung.
Wäre auch.
Also schon auch aus Versehen, aber wie auch immer. Ergebnis ist, sie ist tot. Mhm. Und ich habe das so verstanden, dass die Killer dann diesen Unfall vortäuschen mit Hammers Auto, was sie dann von der Straße drängen und dann eben da Böschung runter und so.
Ja, und sind beide dann los, ja.
Und er überlebt das aber und wacht dann 3 Tage später im Krankenhaus auf. Und will jetzt natürlich untersuchen, was da los war, weil die hat so ein paar Sachen gesagt im Auto, die bei ihm hängen geblieben sind und die ihn halt stutzig machen. Und vor allem wird er von der Polizei dann angewiesen, sich aus der Sache rauszuhalten. Und das macht ihn erst recht stutzig, weil er sagt, ja, da muss ja um irgendwas Großes gehen, wenn hier so viele Leute involviert sind. Ja, jetzt die Frage, wie weit erzählt man? Also es gibt dann eben hier so ein, wie Hakan schon angesprochen hat, ein MacGuffin in Form eines Koffers.
Da ja, sehr absurd, ist auf jeden Fall in meinen Augen.
Da habe ich irgendwie Pulp Fiction drin gesehen.
Ja, total.
Also vor allem, weil dann halt auch null klar ist, was da drin ist. Also kann man sich dann am Ende schon irgendwie zusammenreimen, aber ich finde es eh abgefahren, wie dieser Film so mit dem Informationsfluss umgeht. Was du an Informationen kriegst und was dann auch so die Zeitsprünge angeht und so. Mhm. Man ist schon echt gefordert und irgendwie ist es cool, dem zu folgen, aber für mich war es auch mörderverwirrend. Ich konnte hier echt vieles nicht zusammensetzen und war tatsächlich auch am Ende noch so, Alter, was? So,
ja.
Wie, was haben die uns erzählt? Was zur Hölle ist das?
Kann ich verstehen.
Okay. Ja, absolut. Ging uns wahrscheinlich allen so. Also
ja, ich fand es einfach nur absurd am Ende, weil das dann, dass da Oppenheimer noch eine Rolle spielt und dann so eine Twilight Zone-Folge fast schon irgendwie daraus wird.
Ja, ich habe da auch an Twilight Zone gedacht tatsächlich.
Ist der komplett irgendwie aus den Fugen. Das fand ich schon sehr befremdlich.
Und dann finde ich aber, dass er zwischendurch stilistisch irgendwie ein paar echt geile Sachen macht, weil es dann irgendwie so eine Film-Noir-Komponente hat, die ja nicht zu ignorieren ist.
Wenig Voice-Over, muss man an der Stelle sagen, wie sonst bei anderen Filmen,
ja,
wo du die ganze Zeit irgendwie
aber
die Hauptfigur.
Der Look halt auch, aber weil die ganz sonst, viel mit Licht und Schatten machen, wie du schon angesprochen hast, in der Eröffnungsszene und auch
die
sonst.
Die Schritte, wenn er verfolgt wird. Oder
ja.
Ja, ganz klasse.
Manche Einstellungen passen auch dazu, aber dann ist er als Typ halt echt eher so ein 80s-Hau-drauf-Typ.
Ja, absolut.
Der erstmal in den Raum kommt, die Leute am Kragen packt und Bitch slappt, Alter. Ich konnte nicht mehr. Ich fand das so lustig, wie viele Leute er sich schnappt, so, komm mal her, du. Und dann patsch, patsch, dann zieht er den einfach so die Handfläche durchs Gesicht. Alter, das ist so witzig, aber es ist halt irgendwie so fehl am Platz, weil es so lustig ist.
Bei mir hat er natürlich den kompletten Hass auf mich gezogen, als er eine Platte zerbrochen hat, ja. In einer bestimmten Szene, wo er meinte noch, ach, hier limitierte Auflage, cool,
ratsch. Ja. Sammlerstück, schön.
So, was für ein Wichser, Alter.
Dachte ich auch.
Poolman's Caruso.
Aber auf der anderen Seite habe ich dann auch da wieder sehr gelacht, weil ich dachte, was ist das denn bitte für ein Bedrohungsmove? Er hat so diesen alten Typen da und der ist noch voll freundlich zu ihm und er singt da seine Opern, während er in die Wohnung kommt und da chillt und dann dreht er sich noch um und ist total nett. Ja. Und er sagt, ah, das ist deine Platte, ja, alles klar. Klack. Mehr macht er ja nicht.
Ja, das stimmt.
Guckt ihn böse an und zerbricht die und der fängt sofort an zu zittern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, alles klar, ich sag dir sofort, was du wissen willst.
Die macht schon wieder komische Bewegungen, Alter. Er hat schon wieder Feuerwerk hier ausgelöst. Wie geil ist das denn?
Also das wäre nur in meinen Augen jetzt so gewesen.
Weil nee, das hat die hat irgendwie wieder so eine Handbewegung gemacht. Das hatten wir schon mal.
Ach echt?
Und dann ging hier Silvesterraketen
los. Feuerwerk.
Ja, ich hab das... Du hast hier irgendwie so gemacht. Es ist, okay, ich weiß nicht, was so es auslöst. Witzig, ja.
Hast du nicht gesehen?
Nee, ich hab's gerade nicht gesehen.
So das Feuerwerk.
Schon wieder, geil.
Geiler Typ.
Ja, das waren für mich sehr lustige Momente. Mhm. Aber ich war schon hart verwirrt von dem Film auch. Ich hatte jetzt die Hoffnung, ihr könnt mir das alles erklären.
Nee.
Leider nicht.
Wenn ich mal vorweggreifen darf, du sprichst mir voll aus der Seele, weil der Film kriegt Punkte für den Stil.
Ja, voll. Mhm.
Für die Kamera, ja. Dafür, dass ich finde es unheimlich geil, wie die rumlaufen, die Kostüme, die Autos, mit denen die fahren. Und super stilvoll, die Kamera ist geil. Diese Einstellung am Anfang fand ich mega. Aber handlungstechnisch, alter Falter, Alter. Also erstens ist es komplett wirr, zweitens wird's dann, geht das in so ein Fantasy-Element rein, wo ich dann komplett anti war. Und teilweise ist es ja auch langweilig, wie ich finde. Ist für mich
es soll gesagt, aber eigentlich keine Fantasy-Komponente sein. Es soll ja, wie du gerade sagtest, mit Oppenheimer soll es ja in die Richtung gehen.
Ja, aber...
Aber es war so crazy, auch mit diesem lauten Geräusch da.
Ja, ja, so, ist wie so ein Schrei, nur der kommt, wenn ja, der Koffer aufgeht.
Also,
ja.
Und die Verletzung auch von ihm, das ist alles komplett irgendwie...
Naja, das hat sich dann erklärt, eben jetzt mit Oppenheimer-Bezug, finde ich. Das
ja.
funktioniert noch. Was ich dann viel absurder fand, ohne da jetzt das Ende zu spoilern, dieser Koffer wird ja dann wieder aufgemacht und ich finde es halt lustig, dass es dann eine Person gibt, die erst schreit und sich dann aber entscheidet, stehen zu bleiben und einfach weiter schreit. So, ich denke, aha.
Sehr seltsam ist auch der Move von Mike Hammer selbst, einfach den Koffer da zu lassen und zu sagen, ja, genau. ich mach mal erstmal mein eigenes Ding und das, wonach ich hier die ganze Zeit gesucht habe, der Schlüssel zu allem, der MacGuffin, lass ich jetzt mal hier in einem offenen Lockerroom einfach mal stehen.
Und vor allem, ich dachte, Alter, was soll das bitte für eine Festung sein? So ein fucking Spind in der Umkleide, Alter. Das Ding mache ich dir mit einer Büroklammer auf.
Festung.
Weißt du, das ist so, das ist halt einfach, alle rennen so einem fucking Schlüssel hinterher und das Ding kriegst du echt mit einer Zahnbürste aufgebrochen, Alter.
Aber es ist ein Terra-Club, wo du nicht reinkommst. Du musst nur ein bisschen nur zwar klatschen und dann bricht auch wieder zusammen. Ein Bitch-Slap.
Gibst einfach Bitch-Slaps den Concierge zweimal und dann bist du drin, ey. It
was so weird.
Oh, ja. Ja, das ist für mich, der hatte so skurril lustige Momente, die ich übelst gefeiert habe.
Ja, der hat ein paar skurril lustige Momente. Ist auch geil, wie Frauen, die ihn begrüßen, bevor sie sich vorstellen, erstmal die Zunge in den Hals
stecken. Ja, so ein Baller, ja, Mann.
Erstmal kriegt er die Zunge in den Hals gesteckt und danach sagt sie, hi, I'm so und so hin.
Und das ist halt auch für den Zuschauer stellenweise so geil verwirrend, das auch. Weil jetzt gerade die eine, ne, er kommt zu diesem Anwesen und die eine fällt ihm um den Hals und dann wird erstmal geknutscht und dann diskutieren die und du denkst ja die ganze Zeit, die kennen sich.
Dachte ich auch.
Und dann so der fünfte Satz, wer bist denn du eigentlich? So, Alter, what?
Das dachte ich auch in dem Moment. Ich so, was hat die sich gerade vorgestellt, Alter?
So geil, aber er läuft halt auch mit so einem Swagger durch die Gegend mit einer Selbstverständlichkeit und das schockt irgendwie, weil er eben, also für mich ist er halt eher so der 80s haut drauf Typ.
Er sieht halt auch auf nicht cool aus, also er ist ja auch nicht so einer von diesen jungen Sean Connerys oder so, weißt du,
wo
du
sagst. Der hatte für mich schon so Kevin Costner-Vibes irgendwie.
Ja, ich weiß nicht, irgendwie wirkte der wie so ein
Der war für mich so eine Mischung aus Kevin Costner und wie heißt der Brite aus, der dem Priester bei Fleabottom gespielt hat.
Ach, du meinst,
Ben,
okay.
Fuck, der jetzt auch in einem
Sexy
Film.
Der Sexy Priest.
Ja, Mann, der jetzt auch den aktuellen Film hat hier mit dem.
Auf den Namen komme ich nicht, ja.
Nee, ist das nicht der Moriarty aus Sherlock?
Ja, genau.
Ist das der, ne?
Der heißt ja nicht irgendwas mit Ben. Ja, okay. Jedenfalls sieht er für mich wie eine Mischung aus Kevin Costner und dem aus.
Ja, das muss ich googeln, ich weiß nicht, wie der heißt.
Okay. Ist ja auch egal. Jedenfalls fand ich ihn als Typ irgendwie schon.
Andrew Scott.
Yes.
Wieder so ein gewöhnlicher Name.
Ja. Weil ich fand ihn irgendwie als Typ schon charismatisch. Also, dass jetzt alle so auf ihn fliegen, hat sich mir auch nicht so richtig erzählt.
Eben, das.
Aber er kommt halt schon mit einer Menge Swagger daher.
Ja, schon. Aber so, weißt du, so gleich die Zunge in den Hals, während er aus seinem Auto aussteigt, so. Das ist halt
geil auch das Ding.
So charmant fand ich.
Dass er Leute ja oft besticht mit Kohle. Und das aber halt selten wirklich klappt. Das ist halt auch so ein geiler Move, Alter. Wie von dem einen Typ die Info haben will, der hält demonstrativ die Hand hin. Und er packt Geld aus, legt das aber auf den Tisch und nicht in die Hand, fand ich auch schon geil. Und er lässt einfach die Hand da als Zeichen für, ich brauche noch mehr. Und irgendwann heißt, nö, jetzt Schluss.
Das ist meine Grenze hier.
Und dann sagt er halt, ja, mehr Geld gibt's aber nicht. Aber und dann packt er das Geld wieder ein und dann geht's halt mit den Ohrfeigen los. Ey, ist so geil.
Und er kriegt ja dann die Information auch ohne Geld.
Ja, das ist so lustig, Alter.
Ja, okay, wenn es so...
Das ist also ich fand auch ein paar Sprüche fand ich ja noch cool, ne? Also auch Wälder, das ist ja auch, die ist ja auch in der Serie Mike Hammer, gab es ja auch. Das ist cool.
Dann sozusagen seine Dauerfreundin.
Ja? Ah, okay.
Ja, das ist dann seine Freundin, Sekretärin. Und die war auch in der Serie mal aktiv.
Die ist auch Wälder, okay.
Einmal sagt sie, du bist nicht da, wenn ich dich brauche und du brauchst mich nicht, wenn ich da bin, brauchst du mich nicht und so. Da waren so ein paar Sprüche, die fand ich so ganz geil. Und Guest sagte ja, ich mag keine alten Filme. Ich liebe halt Film Noir. Alles, was mit Noir zu tun hat, das sauge ich auf. Und deswegen waren also einige Sachen nicht geil, von auch, wo er in der Bar war. Und dann redet er mit der Barkeeper, fragt, ah, hier, was sind deine Probleme? Ja, nimm dir auch ein Glas und lass die Flasche gleich hier. Das sind so diese typischen Noir-Tropes. Ja, und das liebe ich halt. Also wirklich diese Tropes, die du immer hast. Und ich weiß nicht, ich fand den geil. Okay, ich muss sagen, ich fand den echt cool.
Hätte ich nicht gedacht. Ich mochte
den richtig.
Cool. Ja, warte, was wollte ich noch sagen? Fuck, ey, es gab so viele lustige Momente in diesem Film. Oder halt einfach, weil
die
so,
Comedy mehr gesehen,
nee, oder? Weil ich die einfach so geil untypisch fand irgendwie. Also sowohl für die Zeit als auch für die Macher des Films und so. Aber dass da so, dass euch diese Film-Noir-Komponente hier gefällt, das, davon bin ich eigentlich ausgegangen.
Ja, ich mag Film-Noir auch, aber das ist für mich, wie gesagt, das auch handlungstechnisch ist das für mich kein guter Vertreter, weil der dann seltsame Töpfe aufmacht, zu wirr ist und ihn als zentralen Figur habe ich halt auch nicht so, fand ich halt nicht charismatisch genug wie andere Schauspieler aus dem Genre, wie Humphrey Bogart damals, so weißt du, der war halt ein Charakter. Und er wirkt halt wie so ein Buchmacher, der jetzt halt Detective spielt, fand ich so, auch wenn er natürlich mit Swag und selbstbewusst aufgetreten ist. Für mich war es primär der Style und die Kamera und bestimmte Momente, wie sie eingefangen worden sind, so weißt du, dieses typische, er wird verfolgt von hinten und beobachtet dann irgendwie.
Ach, jetzt weiß ich wieder, hier, Wälder. Ist euch mal aufgefallen, dass die in jeder Szene schwitzt?
Nee.
Das Gesicht von der ist immer voll mit Schweiß.
Ach so.
Krass. Und ich meine, einmal wird sie doch dann auch beim Tanzen, beim Proben gezeigt, ne? So, sie übt da halt bei sich zu Hause und ja, er kommt rein und sie ist natürlich wieder am Schwitzen. Das fand ich so lustig.
Ja, es war da.
Offensichtlich.
Aber mit die lustigste Szene fand ich übrigens, als er da zu diesem Landlord kam mit seiner Frau und dann will er da ins Haus und sie schreit so, lass ihn nicht rein. Und er so, halt's Maul. Und dann geht der Typ mit ihm mit. Also während er gerade seine Frau beleidigt hat. Und dann ist so, okay, mit welcher Begründung?
Ja, weil also irgendwie überzeugt er halt Leute echt in so 2 Sekunden. Für so geil.
Das kann er.
Ja, hat er drauf.
Das kann er.
Der Mike Hammer.
Mike Hammer.
Ach, okay, das siehst du, das hatte ich natürlich null auf dem Schirm, dass das die Figur dann auch ist, die später in der Serie in den 80s gemacht wurde, aber klar.
Und ich wusste nicht, dass Hakan so ein krasser Film-Noir-Fan ist, also das ist mir bis jetzt entfallen.
Ich habe das auch, glaube ich, noch nicht irgendwie groß geteased irgendwo.
Okay, krass.
Deswegen sind ja auch Blade Runner, liebe ich auch Blade Runner, weil er auch so viele Noir-Komponenten hat und so weiter.
Also dann siehst du die Version mit dem Voice-Over vorher.
Nee.
Das nicht.
So nee, weit dann doch nicht.
Okay, weil also ich mag noch Film-Noir technischer.
Es gibt ja Hardcore-Fans, die hassen diese Version. Ich guck mir teilweise auch die mal an. Mhm. Nochmal an. Also.
Teilweise.
Ja, die.
Er switcht mit den Audiospuren.
Die greift zu viel weg, ne? Es gibt ja wirklich. Im Final Cut gibt's die ja nicht mehr. Da gibt's die VoiceOver sogar nicht mehr.
Ich finde den Final Cut, glaube ich, auch am besten, aber das hatten wir schon mal, ne?
Ja, das hatten wir schon.
Ja, ist aber auch. Hier war es ja auch so, dass es im Endeffekt erst seit den 90s den richtigen Schluss gibt, wo er mit Wälder da am Strand ist, weil vorher das im Haus geendet hat.
Ach so,
und,
ja.
Habe ich auch gesehen.
Das war auch sehr, sehr lange so. Und dann was wir jetzt gesehen haben, das ist erst in den 90ern, als das irgendwie, ich glaube, im Aldrich Nachlass gefunden wurde, haben sie das wieder reintegrated in die Fassung. Und das war auch die Ursprungsfassung.
Okay. Das ist auch ein komisches Ende, finde ich.
Ja, also tatsächlich. Also ja, das ist wirklich so, okay.
Und vor allem dieser Money Shot wurde dann auch im Trailer natürlich dann verwurschtelt. Ich habe mir dann den Trailer angeguckt von damals so und da zeigen die halt immer wieder diese Schluss-Explosionsszene, wo ich denke so, Alter, das ist die Endszene, die wird im Trailer gezeigt.
Schmerzfrei, ne?
So witzig. Naja.
Und ich habe gelesen, dass Ralph Meeks quasi die Schablone für Rick Dalton war. Also deswegen, als es eben hieß, ja, Tarantino hier mit dem Koffer, scheinbar hat er ja auch eine Affinität irgendwie zu dem Film und halt auch zu den Personen, ne?
Ja, Tarantino hat den garantiert gesehen.
Ja, ja, allein mit dem Öffnen dieses Koffers, mit dem Licht, dann, was rauskommt und so. Also deswegen meine ich ja eingangs, ich habe ja voll Pulp Fiction gesehen mit dem Koffer.
Ja, zu Recht.
Ja.
Habt ihr recht.
Cool, cool, cool.
Ja, wie witzig, ey. Hakan fand das geil. Schön. Freut mich.
Ja, tut bei mir ein bisschen verschätzt auf jeden Fall.
Ja, absolut.
Und bei dir ist so nicht so richtig geil, wirr, aber schon gut durchgekommen. Weil
also dadurch, dass mich diese Momente alle so unterhalten haben, war es mir dann auch relativ egal, dass ich eigentlich nicht verstanden habe, was hier ging.
Okay.
Also ich meine, im Großen und Ganzen kriege ich das, glaube ich, schon zusammen und bilde mir auch ein, zu wissen, was die damit wollten, aber währenddessen war es schon stellenweise sehr wirr.
Mhm, finde ich auch.
Aber ich fand eben so Kamera, also Bildsprache fand ich sensationell in dem Film.
Das schon, ja. Da bin ich bei euch.
Und ja auch, ich finde auch so schauspielerisch gab es hier so ein paar Sachen, die ich echt auffällig gut fand. Erst recht für die Zeit, weil das hat man sonst schon immer mit sehr viel mehr Pathos und sehr größer und so. Mhm. Wie geil war dieser eine Henchman, der einfach mit zwei Augen irgendwie in fünf Richtungen gleichzeitig guckt. Alter, das ist unglaublich, wie der schielt.
Ja.
Schwer beeindruckt gewesen, ja. Nee, also deswegen, ich hatte hier unterm Strich dann doch echt Spaß.
Okay. Da muss ich hier wohl den Sesselpuper machen. Muss die Punkte ein bisschen nach unten ziehen. Also ich fand es, wie gesagt, ich fand es mehr technischerseits interessant als Film.
Ja, du meintest vorhin auch, dass du den stellenweise dann dadurch langweilig fandest. Und das finde ich halt nicht, weil ich finde, der ist ja auch die ganze Zeit unterwegs.
Ja, schon, aber
es gibt so ein paar von diesen Erklärmomenten, wenn er da irgendwie bei Lilly hieß sie ist, oder so.
Lilly Carver, ja.
Die mit dem Bademantel. Und so, das nimmt dann vielleicht so ein bisschen das Tempo raus, aber ansonsten finde ich, ist der schon ordentlich dynamisch.
Naja, findet ja jeder subjektiv anders.
Ja, ja, klar, finde ich wieder spannend, dass du hier Längen wahrnimmst.
Nee, ich fand den eher so, da habe ich schon einen Film aus der damaligen Zeit gesehen, die ich wesentlich unterhaltsamer fand.
Also ich war dann schon auch ein bisschen überrascht, als ich dann eben recherchiert habe und mir so ein paar Kritiken durchgelesen habe und halt gesehen habe, wie Leute den feiern als Meilenstein in dem, was er ist. Und das habe ich halt auch nicht so richtig nachvollziehen können.
Nein, das finde ich auch nicht.
Dass ich irgendwie nicht geblickt habe, was sehen die da alle drin?
Ja.
Also bei mir ist es so eins von diesen Beispielen von den Filmen, die mega stark eingestiegen sind. Ich fand die Öffnungsszene sensationell, wie gesagt, wie sie auf der Straße steht, die ganze Kameraoptik. Die Szenen, wie er gefilmt worden ist, wie er in diesem Auto fährt und dann wie er dann anfängt zu ermitteln. Ich dachte, Alter, richtig geiler Film noir. Da war der noch weit oben und dann ist der immer einen halben Punkt, dann ist der zwei, drei Mal im Laufe des Films einen halben Punkt gesunken und dann kam die Szene mit Oppenheimer, so drücke ich es mal aus und dann dachte ich, okay, jetzt werde ich hier noch einen halben Punkt ab, weil was ist denn das für ein Schloss denn jetzt? Und,
aber dann ist doch auch
das
schon
ist so einer, der stark anfing und dann aber bergab ging. Ne?
Ich finde, bei der Szene ist doch eh schon gelaufen.
Ja, aber die Szene hat nochmal dafür gesorgt, dass ich gesagt habe, okay, nochmal einen halben Punkt runter. Das war für mich so, jetzt wird es auch noch albern. Zu langweilig und zu nicht besonders unterhaltsam.
Na, scheiße.
Okay. Ist halt einer, es gibt ja so Filme, wo du dann im Nachhinein hast, bist halt bei Punkten und hier weiß ich, dass der stark ziemlich weit oben war und dann im Laufe des Films halt gefallen ist bei mir.
Okay.
In meiner subjektiven Wahrnehmung.
Interessant, ey. Ja, ja, dann bin ich mal gespannt, wie das ausging. Ja.
Dann machen wir erstmal die allgemeinen Punkte.
7,5 sind es auf IMDb. Und kein Metascore, aber Letterboxd ist bei 4,0.
Ja, Wahnsinn, 4,0 und auch hier Schneiderliste. Würde ich nicht konform gehen bei dem, aber gut.
Oh je, Alter, da habe ich mich bei dir ja auf jeden Fall tierisch daneben gesetzt.
Hast du, ja. Ich bin am Ende bei einer 6 gelandet, nachdem wir am Anfang mit einer nachdem ich am Anfang dachte, okay, das wird mindestens eine 7, aber ist dann auf 6,5 gefallen und am Ende dann bei einer 6 gelandet.
Uff. Hakan, wo bist du gelandet?
Bin bei einer 7,5.
7,5?
Wahrscheinlich noch ein Herzchen.
Ui.
Ich bin auch bei 7,5.
Krass, habe ich mich auch verschätzt.
Ja, halben Punkt, ne?
Ja, bei Hakan halt 2, also.
Um 2, bei mir um 2.
Haut's rein.
Ja, gut. Tell me about it, ey. Ich hab dich auf 8,5 getippt, verdammt.
Ach. Ja, das war schon wieder so ein Steven Seagal-Desaster von letztem Mal.
Ja, ja, ja.
So. Normalerweise mag ich ja auch die Art von Filmen. Also, du liegst ja nicht, normalerweise liegst du ja richtig, aber in dem Fall, weiß nicht.
Ja, manchmal ist es so, dass der Funke ihm überspringt oder nicht überspringt, eben. Klar.
Hat nicht geklickt bei Rattennest. Also, sorry, Jens Mann. Da hast du schon bessere Filme in den Ring geworfen, aber so ist das manchmal.
Ja, aber 2,75 gekriegt.
Ja. Das ist ordentlich, auf jeden Fall.
Danke, Jans.
So, Lee rechnet zusammen, wo wir gelandet sind.
Mhm.
Wir sind gespannt. Ich habe nämlich komplett den Überblick verloren.
Ja, das ist ich habe jetzt auf jeden Fall 3 Miese aus der Runde. Das ist schon mal nicht so doll.
Landet Hakan im Lostopf, Ladies and Gentlemen.
Das ist die so Frage.
Ne? Ist es soweit?
Also ich habe schon mal nichts gewonnen, Leute.
Habe ich etwa noch einen Punkt geholt?
Ich glaube ja.
Das wäre ja hier.
That's how good I am. I am the real deal. You're lucky I'm even talking to you.
Da würde ich ja auf 4-3 langsam anschließen. Da wird es ja nochmal richtig spannend hier.
Du hast, wir haben unentschieden.
Oh nein.
Hakan und du habt beide 3 Miese.
Ach so, okay, Hakan und ich haben unentschieden. Ja, ja. Ja gut, dann landet Hakan im Lostopf.
Und ich bin bei 4 Miesen gelandet.
Ah, ich dachte, wir beide haben unentschieden.
Nee.
Okay, nee, dann steht es jetzt 4-3. Und Hakan, willkommen im Lostopf.
Yes. Dankeschön. Der erste dieses Jahr. Nee, Quatsch.
Nee, der erste Dave ist ja nicht. Classic war, Dave ist auch
Dave
schon
war drin. Ja auch schon am Start.
Ja, 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 aber bist in guter Gesellschaft, insofern.
Definitiv.
Hast du schon mal ein Pferdchen im Rennen? Sehr cool. Ja, war nicht so leicht hier, die Folge mit dem Gerade.
Habt ihr eigentlich irgendwann Pläne, auch mal hier mit Kamera zu machen? Ich meine, ihr seid doch Schmuggelherren, die man auch gerne bei der Bewegung zuguckt.
Ist das so, ja?
Bei der
Bewegung. That's what she said. Aber ja.
Müssen wir uns die ganze Folge über bewegen. Meinst du?
Also die ist, was Bewegung angeht, die letzten ein, zwei Wochen ein bisschen eingeschränkter als normalerweise. Ich weiß nicht, ob das die Leute sehen wollen. Bewegt sich wie ein 90-Jähriger.
Ja, oder noch, ja, sitzen wie ein 90-Jähriger, ne? Gerade ja. Auch noch. Mhm. Nee, eben, wir machen das ja sitzend. Also klar könnten wir das mal andenken. Ja. Aber, ja.
Also ich glaube, da wird auf YouTube halt auch mehr gehen wieder, ne? Also da, das, weil die manche Menschen sich das ja auch gerne im Bewegtbild angucken.
Ja.
Ich werde mir überlegen, ob ich so ein Greenscreen hinten mache, dass ich das irgendwie einen geilen Hintergrund einblende, aber.
So einen geilen Bildschirmschoner. Im Hintergrund einfach irgendwie so wieder so eine Schneelandschaft oder so ein Aquarium, irgendwie so ganz billig. Ja, blub, wie bei Skype. Blub.
Ja, genau. Ja, auf Sicht machen wir das.
Habt ihr denn, cool. Gab es denn da so, also ist es schon steigerungsmäßig zu verfolgen, also seitdem ihr das mit Bild macht?
YouTube Unterschied wie Tag und Nacht, ne?
Also schon, wir hatten, ja gut, YouTube hatten, ja, aber insgesamt, also haben sich die Leute einfach nur verlagert oder?
Nee, tatsächlich nicht. Also deswegen ist es so. Also es ist also podcastmäßig ist es relativ gleich geblieben und dann halt kam YouTube dann mit irgendwie, ja, weil es ist immer unterschiedlich, ne? Also wir hatten jetzt ja auch eine Folge, da waren auf einmal 500 und dann jetzt aber dann auch wieder auf einmal ganz schlecht irgendwie mit 60, 70. Also ist halt ganz schlecht, immer besser als, ne? Und jetzt waren wir bei der letzten Folge, hatten wir dann auch in zwei Tagen 120 oder 118 gehabt. Also, you never know.
Ne? Ja, es ist wahrscheinlich so, dadurch, dass wir immer so 5, 6 Filme besprechen, ist ja auch so ein bisschen mehr Streuung so, da ihr so ein bis zwei Filme halt immer habt. Könnte sein, dass irgendwie, dass ja. Die Leute sagen, so bei den beiden Filmen ist nichts für mich dabei und hören dann deswegen nicht rein,
ja,
oder so.
Weißt das du? Kann gut sein, klar. Ja.
Und sie haben vielleicht auch keinen Bock auf unsere Fressen gerade in dem Moment, was auch mal sein kann. Kann ich auch verstehen.
Und dann nächste Woche haben die 500 Leute wieder Bock auf eure Fressen. Das kann es ja dann nicht sein. Also. Das muss ja dann ein anderer sein.
Ey, hast du die gesehen? Boah, die kann ich mir nur alle zwei Wochen reinziehen. Ey.
Genau, ja, genau, mehr geht ganz nicht. Genau. Ja. Limit überschritten. Ja, dann machen wir ein bisschen Werbung für die neue Folge. Weil die ist ja schon raus, wenn diese Folge hier kommt am Dienstag. Dann ist seit Freitag eine neue WQÜF-Folge dabei. Und dann, da ist dein Bruder zu Gast, wenn ich mich nicht täusche.
Absolut. Wir haben ja wenig Gastfolgen jetzt, also ja, seitdem Alessandro dabei ist, weil wir zu zweit immer auch ganz gerne so quatschen. Und das ist mein Bruder und wir sprechen über die zwei Türme und das Schweigende Lämmer. Was für ein Mix. Aber, wie immer, habe ich festgestellt, dass da auch super viele Parallelen zu diesen beiden Filmen sind, auch wenn wir die einfach so zusammengewürfelt haben.
Okay.
Das haben wir bisher immer gehabt, dass wir irgendwelche Filme gewählt haben, zwei, und dann auf einmal, okay, da hat die und die und die und die Parallele. Und der hat einige Parallelen, also Schweigender Lämmer und die zwei Türme haben einige Parallelen. Das ist ganz witzig.
Mhm. Das ist mir bei Herr der Ringe die Szene empfallen, wo sich einer den Penis zwischen den Beinen einklemmt und vorm Spiegel tanzt.
Kann also klar, dass du wieder daran Moment. Denkst. Ja.
Kann mich nicht mehr erinnern an diesen Moment.
Jane Gumm, Ted Levine, ja.
Ja. Wer hat nochmal gesagt, irgendeine Schauspielerin meinte, dass, ich glaube, es war Jennifer Lawrence. War das Jennifer Lawrence, die gesagt hat, das erste Mal, dass sie sexuelle Gefühle hatte, war, wo sie Aragorn gesehen hat bei Herr der Ringe und Viggo Mortensen war so ihr erster Crush gewesen. Ja, weil es irgendeine bekannte Schauspielerin war, dass die gesagt hat, es war so ihr erster Screen Crush war Viggo Mortensen in Herr der Ringe.
Besser so als Gollum.
Ja, Gollum wäre auf jeden Fall ein komischer Fetisch. Gut, aber wir haben rausgehört, also Gäste mögt ihr nicht mehr, wenn, dann muss die eigene Familie sein, ansonsten seid ihr lieber zu zweit, weil das funktioniert auch so gut und ihr quatscht lieber da unter euch.
Mit so. deutlich weniger Gäste, aber wenn, dann natürlich nur ausgewählte, elitäre, wundervolle Menschen wie die Bewegtbahn aus.
Die dürfen ja auch zu den Jubiläen immer bei euch kommen, insofern
ja, wir sind uns geehrt. Das ist ja jetzt mittlerweile gesetzt, immer sehr zu den Jubiläen, immer ihr.
Yeah. Sehr gut. Ob wir bei euch oder ihr bei uns, wir sind immer gerne in Kontakt und machen auch gerne zusammen Zeug.
Aber wenn sich jetzt die Gäste verändert haben, aber an der Frequenz hat sich nichts verändert, ihr kommt immer noch
alle 14 Tage
raus.
That's genau. What she said.
Ist trotzdem regelmäßig.
Wie?
Alle auch 14 einmal im Jahr wäre regelmäßig. Das ist schon, das einmal im Jahr ist regelmäßig.
Ja, ja. Ja gut, dann fertig, oder?
Oh. Das ist eine Überleitung. Ja, das ist mein interessanter Podcast-Partner wieder. Ja, dann fertig, oder?
Ich sehe hier halt 1,59. Wir können jetzt noch einen Chips-Rasmussen-Witz hinterlassen, aber müssen wir nicht.
Nein, nein, müssen wir nicht. Dann hassen uns Leute dafür.
Wir bleiben unter 2 Stunden, drücken jetzt die Outro, bedanken uns bei Hakan.
Raus. Danke, Hakan.
Ich danke euch.
Peace. Gute Nacht.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.